Also ich habe natürlich Glück mit meiner Frau.
Ich glaube, so viel rosa Unterwäsche hast du jetzt nicht, dass da irgendwas schief gehen könnte.
Da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
Ah, genau, rosa Unterwäsche. Stopp, stopp, wir können noch nicht aufhören.
In der Stadt standen die Leute Spalier und haben dich angefeuert. Du hast gedacht, ey, Leute, geht rein, ihr erkältet euch. Auf Straßen, die eigentlich teilweise keine Straßen mehr so richtig waren. Das war wirklich, das war ein Schlagloch an Schlagloch und die hast du aber nicht gesehen, die Löcher, weil dann alles mit Wasser voll war und mit Schlamm von den Feldern darüber gespült wurde. Einmal bin ich noch in eine Hecke gefahren da, also.
Du hast ja mit der Axt ins Schienbein gehauen. Na gut, ist ja auch egal. Habe ich mich mal wieder selbst gelobt. Aha, du hast meinen Podcast noch nie gehört. Heute treffe ich schon wieder jemanden in der Zielverpflegung, den ich trotz 12-jähriger gleichzeitiger Triathlon-Karriere noch nie in der Zielverpflegung getroffen habe. Er kommt nämlich auch aus dem Qualitätsjahr 1984 und wegen seines sonnigen Gemüts ist er ein Lieblingstrainingslagerpartner von vielen und wegen seiner guten Manieren nennt man ihn auch den Andi Rehlert unserer Generation. Gerade in den letzten Jahren konnte er mir den einen oder anderen Tipp zur Verbindung von Profi-Triathlon und das Leben als Familienvater geben. Hallo Markus Tomschke.
Hallo Boris, ich freue mich auch, dass ich da bin. Schön. Danke für die Einladung.
Ja, dann, also du bist ja immer so gut gelaunt und nett, kannst du auch böse. Hast du schon mal geflucht?
Oh ja, fluchen wir am Auto täglich eigentlich. Nee, sonst versuche ich die ganze Sache schon alles positiv zu sehen.
Ja. Aber so in, also außerhalb des Autos fluchst du nicht?
Ja, kann schon mal vorkommen, ne? Also das Schlimmste für mich ist eigentlich so ein ja, wenn jemand so benachteiligt wird oder ja, so Betrug zum Beispiel. Betrug ist für mich sowas ganz Schlimmes, da kann ich fluchen. Aber sonst ist eigentlich alles entspannt.
Ja, du ruhst in dir selbst. Ich stell dich mal kurz vor. Ich kann es unterbrechen, sobald du irgendeinen Fehler erkennst.
Niemals würde ich dich unterbrechen, Boris.
Ich habe ja schon gesagt, dass du 1984 geboren bist, genau wie ich.
Ja.
In Kamenz. Und jetzt lebst du in Pulsnitz, das ist bei Dresden. Ja, bis 2009 hast du Handball gespielt und warst Rettungsschwimmer, also wahrscheinlich animiert von David Hasselhoff und Baywatch.
Eher von Pamela Anderson, aber ja. Ah, okay. Nee, klar, also da muss ich kurz mal einhaken, also Rettungsschwimmer klingt so, als könnte ich schwimmen, das habe ich zwar gelernt, das Schwimmen, aber das Freistil-Schwimmen zum Beispiel dann erst mit 18 Jahren. Also so ähnlich wie du wahrscheinlich, Doris, aber ja, grundsätzlich so Brustschwimmen und diese ganzen Rettungsgriffe und so, das haben wir dann schon alles immer mal wieder wiederholen müssen.
Und Wiederbelebung.
Und Wiederbelebung auch, ja. Aber so ein paar Sachen sind da vielleicht noch hingeblieben, aber so richtig mit schnell schwimmen und so, das war bei uns nicht so. Also da ging es schon eher auch um viel Theorie und ja, wenig, da hat keiner jetzt auf die Schwimmtechnik geguckt und hat gesagt, hey, ihr müsst jetzt schneller schwimmen oder ihr müsst 100 Meter in einer bestimmten Zeit schaffen. Also das muss man schon schaffen, aber es war jetzt leider nicht so wie in einem Schwimmverein. Das hätte ich dann schon mal eher vielleicht machen sollen.
Ja, aber trotzdem, dass du quasi nur hobbymäßig geschwommen bist, also jetzt außer, dass du Leben gerettet hast, hast du schon seit Anfang der 2000er dann halt hin und wieder mal ein Triathlon in deiner Freizeit gemacht. Irgendwie hatte ich dann das Feuer so 2.6 gepackt und du wolltest dann, hast dann auch mehr oder weniger gesagt, jetzt mache ich eine Langdistanz, das war in Frankfurt 2.7. Mhm. Und warst dann zweimal bei der Altersklassenweltmeisterschaft, 2.7 in Clearwater und 2.8 in Hawaii.
Das ist Wahnsinn mit dir, Boris, du bist ja informiert.
Ja, ja. Ich bin super informiert. Und in Wiesbaden bist du auch ziemlich oft beim 70.3 gestartet, also 7, 8 und 9.
Richtig.
Und du hast mir erzählt, dass du dich dann seit 2009 kennst du quasi mich.
Das stimmt. Aber nur vom Papier her.
Genau, also wir haben uns nämlich nicht in der Zielverpflegung gesehen.
Nee, leider nicht. Das lag, glaube ich, daran, dass es da verschiedene Startwellen gab, ne? Immer in Wiesbaden. Und ich war, glaube ich, im Jahr vorher schon mal ziemlich gut, insgesamt so ziemlich gut dabei und durfte dann bei den Profis mit starten und du wahrscheinlich noch nicht oder so. Irgendwie war das, keine Ahnung, wie das da genau ablief. Auf jeden Fall waren wir ja relativ nah eigentlich beieinander am Ziel. Aber wir haben uns nicht gesehen.
Ja, genau. Also ich habe die Ergebnisliste mir hier nochmal vorgeholt. Ach so. Und zwar hast du halt die Startnummer 357 und nicht die Startnummer 1269. Ja, das spricht ja schon dafür, wie du es gesagt hast, ne? Mhm. Dass du damals in der ersten Welle gestartet bist. Das gab es bei Ironman damals noch, dass quasi die schnellsten Altersklassenathleten dann bei den Profis mitstarten dürfen.
Ja, genau. Das waren noch Zeiten. Nee, also warum ich dich dann kenne, oder ja, also ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Zum Triathlonsport bin ich eigentlich nur durch meine beiden Brüder gekommen. Und die sind halt 7 und 8 Jahre älter als ich. Und die haben mich da so ein bisschen angesteckt mit Ausdauersport. Und ja, irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Ne? Also war nie der Gedanke daran, das als Profi zu machen oder überhaupt das Leistungssport, das zu sehen. Und dann, wie du schon gesagt hast, 2007 ging es dann nach Frankfurt auch. Wir drei Brüder haben uns dann einfach in den Kopf gesetzt. 2006 musste man sich ein Jahr vorher anmelden. Ne? Wir machen das einfach. Ja, und dann war ich dann doch so gut, dass ich fast eine Hawaii-Quali mir geholt hätte. Und es gab halt nur einen Platz, ne? War damals noch die jüngste Altersklasse. Und ja, bin halt leider schlecht, relativ doll eingebrochen beim Laufen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon geschafft. Und es hat dann eben um 2-3 Minuten irgendwie nicht gereicht. Ganz knapp. Und deswegen bin ich da eigentlich, das war eigentlich der Grund, warum ich in Wiesbaden gestartet bin.
Das war quasi ein Frustrennen.
Das war sozusagen so ein Frustrennen. Und es gab damals in Wiesbaden auch noch Plätze für Hawaii. Und ich war so nahe dran und habe gedacht, oh, ein Kumpel von mir aus dem Verein, der hat es geschafft gehabt, hat sich qualifiziert. Und es war gerade so, dass ja, da hätte ich auch Zeit gehabt irgendwie. Das hatte alles gepasst. So, ich wollte dann danach halt mit dem Studium beginnen, im nächsten Jahr dann erst, und hatte so ein, ja, wie so ein bisschen Zeit dafür auch. Und es hat aber nicht sollen sein, weil in Wiesbaden war ich da, glaube ich, auch wieder Zweiter oder Dritter in der Altersklasse und auch wieder knapp dran vorbei. Aber da hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass meine Stärke auf jeden Fall nicht das Schwimmen ist und nicht unbedingt das Laufen, sondern im Triathlon damals war es zumindest so, war es das Radfahren. Und da hatte ich dann auch öfter mal so die schnellsten Radzeiten, gerade wie Frankfurt oder so, das war wirklich extrem gut. Und in Wiesbaden dann auch, war ich auch mal sehr gut dabei. Also jetzt mal ausgenommen der Profis, man hat sich ja dann immer mit den Altersklassenathleten erstmal verglichen. Profis waren ja eh eine andere Liga, eine andere Welt. Und dann kam mal der Boris und ist einfach nochmal 5 Minuten schneller gefahren oder so. Und seitdem kannte ich halt den Namen und habe gedacht, was ist denn das für ein Typ? So eine Maschine halt auf dem Rad, ne? Also mit dem wollte ich auch mal trainieren oder so, ne? Ja, und jetzt haben wir das zumindest schon mal geschafft, zusammen zu trainieren, ne?
Ja, und wie gesagt, das ist quasi zumindest mal der einzige Wettkampf, wo wir dann zumindest mal beide ins Ziel gekommen sind, wo wir auch gestartet sind. Ich habe die Ergebnisse hier nochmal vorliegen und du bist da wirklich nah dran, ne? Also ich bin damals 4 Minuten schneller Rad gefahren als du. Allerdings muss man sagen, dass ich aber halt auch 6 Minuten langsamer geschwommen bin.
Und ich bin schon schlecht geschwommen.
Klar, die Spitze ist viel schneller geschwommen, aber Kienle hat gewonnen, der übrigens auch 1984 geboren ist. Der ist 27,01 geschwommen und du bist 27,46 geschwommen.
Oh.
Also es ist dann, wenn man sagt, dass das quasi schon der Sieger war, warst du nah dran.
Das stimmt aber, ja, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass ich da so schnell war.
Ja, die Spitze ist dann natürlich ein bisschen schneller geschwommen, die Spitze ist unter 24 Minuten geschwommen. Mhm. Aber letzter Funfact zu dem Rennen. Die Altersklasse hat gewonnen. Auch ein Athlet, der mit mir in der Startwelle gewesen sein muss, weil er auch die Nummer 1282 hat. Cyril Vigneault.
Ah, also, ja.
Fünfter oder sechster schon mal auf Hawaii. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich die Ergebnisliste von damals anschaut.
Stimmt, kann mich erinnern, ja. Der war auch insgesamt in Wiesbaden bei dem Rennen auch in Top 10 dann gewesen. Würde ich denken.
Aber ja, genau, er war Neunter. Ja.
War eigentlich gut besetzt und dann ist da, genau, kann mich erinnern. Es kommt alles zurück. Ich meine, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne?
Ja, und ich finde es umso verrückter, dass wir danach quasi uns außer auf Hawaii quasi nie mehr über den Weg gelaufen sind, ja? Also, weil du bist ja berühmt dafür, dass du schon 13 Mal auf einem Ironman-Podium standst und dementsprechend auch schon unglaublich viele Rennen gemacht hast. Ich glaube, so ganz nah dran an einem Sieg, also 13 Mal Podium heißt ja, du warst Zweiter oder Dritter. Mhm. Ich glaube, das nächste dran war Ironman UK 2016, oder? Das ist dann ein bisschen weiter schon weg. Da bist du Zweiter geworden.
Mhm.
Würdest du auch sagen, dass das quasi das nächste an dem Sieg war, oder hast du da noch irgendwas anderes im Hinterkopf?
Also das nächste, also was machbar gewesen wäre, wahrscheinlich eigentlich, war in den 70-3 in Norwegen. 2015. Das war wirklich nahe dran. Also da bin ich halt relativ gut geschwommen auch für meine Verhältnisse und bin auf dem Rad dann auch weggekommen. Da waren halt also theoretisch auch gute Athleten dabei und gute Radfahrer auch. Und ich konnte mich aber da trotzdem absetzen. Also gut, was heißt gute Radfahrer, aber ja. Und bin auch selbst hinten drauf noch gut gelaufen, relativ gut. Aber hab dann schon ein bisschen, bin zu langsam losgerannt eigentlich, also im Nachhinein betrachtet. Und da der Richie Nichols, der nach dem Radfahren irgendwie 6 Minuten Rückstand hatte, hat dann noch gewonnen und ist halt eine 1:09 hinten drauf gerannt. Und das war halt so schade, weil er dann im Ziel irgendwie nur 1 Minute vor mir war oder so. Also das, 1 Minute ist viel, keine Frage, aber das war, glaube ich, so das Rennen, wo es vielleicht drin gewesen wäre, insgesamt gesehen. Da hatte ich, also dann also natürlich bei Kilometer 17 oder so vorbeigerannt ist, dann konnte ich nichts mehr machen, aber das war so ein bisschen im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich am nächsten dran.
Das war dann die eine Fabelsaison von Richie Nichols, wo der...
Ja, das war auch, glaube ich, wo er einen Frodeno geschlagen hat und so, ja.
Genau, wo er dann in Wiesbaden gestartet ist, Jan Frodeno geschlagen hat, genau.
Das war schon verrückt, wie der da vorbeigerannt kam. Also, das muss man erstmal machen, so hinten drauf. So ein Halbmarathon, ja. So schnell zu rennen. Ja. Gut. Aber sonst, nee, es gab immer mal Rennen, wo es sicherlich knapp war. Aber das war so, denke ich, das Knappste.
Und eine ganz besondere Beziehung, also neben dem Rennen in Großbritannien, da fährst du auch irgendwie gerne hin, oder? Woher kommt das? Also, du hast ganz viele Rennen, die halt auf dem britischen Kontinent sind. Kannst du deine Liebe zu Großbritannien irgendwie erklären?
Ja, das zum einen hängt das mit den Radstrecken zusammen, also meistens sehr schroff, so würde ich es mal mit einem Wort beschreiben. Also hast halt wirklich nicht diese langen Zierberge wie in Lanzarote oder so, du hast meistens so scharfe Kanten drin und auch viele Höhenmeter ohne richtige Berge. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dazu halt meistens Straßenbelege, die jetzt nicht besonders schnell sind, also wo man dann wirklich so ein bisschen auch zwischendurch mal ins Zweifeln kommt, ne?
Also wo man. Andere würden sagen, das macht keinen Spaß dazu.
Ja, das. Ich glaube, im Training würde es mir auch nicht so viel Spaß machen. Aber im Wettkampf, wenn es dann hart ist und vielleicht auch mal richtig Wind ist und auch mal regnet, das kann ich oder das gefällt mir eigentlich ganz gut, sagen wir mal so. Und bei uns im Sommer in Deutschland oder gerade im Frühsommer, dann habe ich schon oft auch Probleme gehabt mit einer ziemlich starken Allergie immer so, mit Gräser, Pollen und so. Ist jetzt besser geworden, dank so einer Desensibilisierung, aber gut, da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, dass sobald ich da auf die Insel kam, da war das halt alles frei und ich konnte da recht gut meine Leistung auch bringen.
Also schlechtes Wetter magst du auch?
Ja, doch schon. Also mehr, was heißt mögen? Also klar, ich am besten ist natürlich schon, wenn es trocken ist und die Sonne scheint, aber ich glaube, es gibt halt Athleten, die halt mehr Probleme damit haben, wenn es richtig kalt ist oder ja, wenn es halt ekelhaft wird. So richtig viel Spaß macht es dadurch dann auch nicht, aber ist dann schon so, dass mir das eher entgegenkommt dann wahrscheinlich.
Ja, und ich habe mal gehört, die englischen Fans, für die macht es halt auch keinen Unterschied, ob es schneit oder wie das Wetter ist. Die stehen dann in Gummistiefeln, in Badehose irgendwo im Feld.
Der absolute Wahnsinn, echt. Also 12 Grad, Sturm, Regen, da stehen die halt mit einem Muskelshirt draußen, Bier in der Hand und schreien dich an. Oder denkst auch, mir ist so schon kalt auf dem Radzone, wenn ich auch mit eigentlich total ausgepumpt da vorbeikommst, aber die schreien dich an und also das ist halt echt so, das sind halt auch so geile Momente einfach in verschiedenen Rennen, die mir da sofort einfallen. Also Wales ist da so, sofort ganz oben auf der Liste, da drehen die Leute halt echt regelmäßig durch und stehen da auch an den steilen Anstiegen, die es halt auch viel, wo es halt viele gibt, stehen da im Spalier, also da kommt Tour de France Feeling, kommt da so ein bisschen auf, ne, und schreien dich da hoch, teilweise mit Megafonen und Lautsprecher und stellen sich extra noch Sofas an die Strecke teilweise. Also Wahnsinn, vollkommen verrückt. Und ja, das macht es dann noch so ein bisschen aus, ne? So ein Mythos dann auch von zum Beispiel Wales.
Wo du quasi so Erinnerungen nennst. Wir hatten jetzt, ich war ja im Trainingslager in St. Moritz und da hatten wir so Zieleinläufe, ne? Also wenn du wirklich so ein optimales Rennen hattest, kannst du dich dann noch an den Zieleinlauf erinnern, war die Frage. Patrick hat gesagt, er kann sich quasi an jeden Hawaii-Zieleinlauf erinnern oder da, wo er halt ein super Rennen gehabt hat, als wäre es quasi gestern gewesen. Und Nils hat gesagt, an seinen Rotsieg, da hat er quasi schon ab, ab dem Zeitpunkt, wo der in Rot reingelaufen ist, ne, hat er keine Erinnerung mehr. Mhm. Und dann musste er quasi Sarah im Ziel fragen, ob er denn auch gewonnen hätte.
Oh.
Und bei mir ist das zumindest mal so, dass ich mir, dass ich auch Rennen habe, wo ich denke, hier lief wirklich alles optimal. Also ich habe quasi alles aus mir rausgeholt. Und da kann ich mich dann an den Zieleinlauf manchmal auch nicht mehr so erinnern. Als zum Beispiel Ironman Zürich oder so. Also da war ich dann schon ab Kilometer 40 so fertig, dass ich halt einfach kaum noch Erinnerungen habe, außer dass ich nach dem Zieleinlauf mir so die letzten Verpflegungsstationen nochmal durch den Kopf gehen habe lassen und dann quasi am Zürichsee gelegen habe.
Okay. Nee, also da muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen mein Problem vielleicht auch, dass ich da nicht über so eine Barriere gehen kann wie andere. Also klar, bei einem Ironman, da bist du ja eh eigentlich nie am vollen Anschlag, wo du keine Luft mehr kriegst oder so, wie jetzt bei einem 10-Kilometer-Lauf, wo dann auch Leute ins Ziel kommen und einfach umfallen. Das ist halt sowas, das konnte ich noch nie. Also das, ich habe ja nur auch schon ein paar Jahre zweite Liga gemacht und so Kurzdistanzrennen. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen oder noch nie hinbekommen, dass ich da mich so dermaßen wegschießen kann, dass ich da gar nichts vermerke. Also klar, an jede Einzelheit oder an jeden Zieleinlauf kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber so die schönsten Rennen, dann habe ich, also da kann ich schon noch, da habe ich schon noch so Momente eigentlich davon. Oder die besten Rennen, wo halt wirklich viel gut gelaufen ist. Also jetzt zum Beispiel auch das Rennen da in Norwegen 2015. Da weiß ich schon, wie ich da rein bin und ja, auch so die Location, wie das alles dort noch war an dem Fluss und wie dann der Mike Aykro reinkam. Kennst du den noch?
Ja.
Und dem Richie Nichols erstmal schön den Mittelfinger gezeigt hat. Und zu mir kam und hat gesagt, ey, du hast den Sieg verdient und nicht er eigentlich, aber gut. Das sind so Sachen, die vergisst man, also die vergesse ich nicht, keine Ahnung, also woran das liegt, aber das ist so, da kann ich mich nicht ganz so.
Nach dem Ziel kann ich mich dann auch so langsam wieder dran erinnern und ich glaube eigentlich auch, dass ich schon, also gerade in Bundesliga-Zeiten, da erinnert man sich ja schon, also da lagen die ja regelmäßig da und waren komplett im Delirium, ne? Da habe ich auch gedacht, also so tief kann ich jetzt auch nicht gehen, wie da der ein oder andere.
Das ist komplett, also das ist bewundernswert, muss ich sagen. Wir hatten auch Amateurathleten dabei, die haben schon bei der 5-Kilometer-Laufstrecke dann hinten drauf, da fing die schon an mit Torkeln halt, ne?
Ja.
Gerade so noch ins Ziel gekommen, umgefallen. Also das ist schon, nee, das wissen wir, das kann ich nicht. Aber es ist vielleicht auch eine Typfrage, keine Ahnung.
Also Norwegen hast du noch in besonderer Erinnerung? Gibt es noch ein Rennen, wo du sagst, das ist so leistungsmäßig so eins, das sowas würde ich, also wenn ich sowas aufs Parkett bringe, dann bin ich zufrieden.
So richtig komplett von A bis Z zufrieden.
Oh.
Also ich sag mal, für das, was ich 2012, 13, 14 so drauf hatte, war das mit, also auf jeden Fall das beste Rennen 2013 in Australien, im Dezember, Western Australien. Da bin ich jetzt, ich sag mal, okay geschwommen und sehr gut Rad gefahren und vor allen Dingen halt super gelaufen. Also da hatte ich mal diesen von Patrick viel zitierten Flow. Also dass du da wirklich so reinkommst und ja, durchziehen kannst du halt einfach, ne? Und beim Laufen merkst, hey, den Viererschnitt, den kann ich jetzt einfach halten. Also das, was ich mir vorgenommen habe vorher, so das, was man so trainiert oder was ja für jeden so irgendwie so eine Grenze ist beim Ironman, so dieser Viererschnitt, also für jeden Profi. Und das konnte ich da echt durchziehen bis Kilometer 35 oder so. Das war einfach ohne Probleme, klingt nachher immer blöd, aber sonst hast du ja immer irgendwelche tiefer gehenden Probleme wie Krampfansätze, Magenprobleme, keine Ahnung, irgendwas. Und das hatte ich halt da nicht. Also ich kam da so richtig in den Flow rein und das ist so ein Rennen, da bin ich sehr, sehr zufrieden, auch im Nachhinein damit. Und ja, gerade eben wie gesagt, mit dem, was ich da eigentlich im Training drauf hatte und was ich da rausgeholt habe, das war wirklich sehr gut.
Und so ein Rennen, was dir wahrscheinlich auch immer in Erinnerung bleibt, also Western Australia bist du auch Zweiter geworden,
ja.
Aber was dir wahrscheinlich auch in Erinnerung bleibt, war Irland letztes Jahr.
Ja.
Das würde ich jetzt auch noch zu mehr oder weniger, also sagen wir mal, zu den britischen Inseln zählen. Erzähl doch mal was zu diesem Rennen.
Also ich muss mal kurz zu meiner, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr ausholen. Mir ging es vorher richtig schlecht, also die Wochen vorher. Ich habe 70.3 in der Schweiz mitgemacht und da bin ich, also da ging es wirklich überhaupt nicht. Schwimmen war so mittelmäßig, aber dann bin halt auf dem Rad losgefahren und ich meine, ich bin jetzt ein bisschen leichter, aber ich bin halt, kam nur über 270 Watt raus. Ne? Also das, also wie Langdistanz war das so? Es ging einfach nicht. Und du kennst den 70.3 Schweiz, da hast einige Rampen drin. Da brauchst du halt schon ein bisschen Bums auf der Kette. Ne? Und das ging halt überhaupt nicht. Ich kam einfach nicht rein. Das war so ein richtiger Tag zum Vergessen. Und eigentlich war ich relativ fit und hab's wieder mal nicht hinbekommen, das im Rennen auch zu zeigen. Und war da wirklich so ein bisschen durch mit mir. Und danach bin ich noch 5 Tage zum Patrick gefahren. Dann waren wir noch im Fuschel, haben da trainiert. Und wirklich mal 5 Tage einfach, ja, einfach mal Spaß gehabt, richtig ordentlich trainiert. Und danach kam ich wieder so ein bisschen rein und habe gedacht, hey, gut, vielleicht geht's ja einfach. Ne? Also Irland, wie gesagt, Rennen auf der Insel dort, das kann nur gut werden. Und dann war klar, die Startliste kam raus. Alistair Brownlee macht seinen ersten Ironman gerade da. War mir dann auch wieder klar, wenn alles normal läuft, brauchst du da jetzt erstmal nicht um den einen Hawaii-Slot mitkämpfen, also mitkämpfen schon, aber wird eher schwierig. Und da war für mich so der Punkt gekommen, wo, ja gut, was soll passieren, einfach nur Vollgas geben, ne? Und dann wurde halt einen Tag vorher dann schon das erste Mal so ein bisschen Bedenken bei der Wettkampfbesprechung geäußert, dass ja schon kalt ist und auch für britische oder für irische Verhältnisse schon sehr, sehr kalt ist und sehr viel Wind gemeldet ist. Also im schlimmsten Falle könnte es sein, dass das Schwimmen vielleicht verkürzt wird. Dachte ich auch schön, also jetzt so gerade im Kampf gegen Brownlee ist das jetzt nicht so schlecht für mich, wenn das Schwimmen kürzer ist. Ja, und dann waren wir, sind wir halt da, standen wir frühest da. Um 7 sollte Start sein. Wie man dann so da ist, halt 5 Uhr 15, 5 Uhr 30, dann war klar, das Schwimmen wird gecancelt. Es fing an, also es hat geregnet, das war schon nicht mehr schön, also richtig, richtig extrem, auch in Verbindung mit Sturm, also so quer geregnet. Wir hatten dann zum Glück auch ein Zelt gefunden noch von dem Veranstalter, also wirklich auch ein bisschen versteckt. Da war dann nur der Harry Wiltshire, der Alistair Brownlee und ich in dem Zelt drin. Und der Ingo
das
noch.
War das VIP-Zelt oder wie?
Das war quasi so, ja, wie so ein VIP-Zelt, kann man sagen. Also es hat sich da keiner, es war alles zu rundherum. Die anderen Athleten haben sich da irgendwo anders hin verkrochen, ein großes Zelt, und wir waren halt da drin dann. Und dann hat man die Lautsprecher halt gehört, und es war klar, gut, der Start wird verschoben auf 7.30 Uhr, und die haben halt hinter den Kulissen, sage ich mal, schon mal gelost. Ich hatte dann die Startnummer 2 hinter irgendeinem Justin Metzler oder so, keine Ahnung, also irgendeinem Amerikaner, glaube ich, war das, und es war halt ein Abstand von einer Minute, und es hat halt geregnet, also wirklich, es hat einfach, war richtig ekelhaftes Wetter, 12, 13 Grad und ekelhaft. Und das habe ich so für mich eigentlich gedacht, das ist eine Chance für mich auch, ne? Weil was müssen ja alle durch am Ende, ne? Und ich habe da schon Rennen eben gehabt, wo mir das eher in die Karten spielt. Ja, und dann war es klar, dass das 2 Runden gefahren werden mussten auf dem Rad, und schon nach 3, 4 Kilometer hatte ich den vor mir schon einen dann und bin in Führung gegangen, bin vielleicht noch ein bisschen zu schnell losgefahren. Und dann hast du natürlich dann immer die Führungsmotorräder vor dir, und die Leute denken ja, der Erste kommt, die am Straßenrand stehen, die wussten ja vielleicht auch nicht gerade, dass das Schwimmen abgesagt wurde. Und das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du dann auch so dich mal richtig feiern lassen kannst auf der Strecke. Dementsprechend bin ich die erste Runde viel zu schnell gefahren, auf Straßen, die eigentlich teilweise keine Straßen mehr so richtig waren. Also für uns im Osten schon, aber du kennst sowas, glaube ich, ne?
Nee. Ja, ich glaube, die Straßen bei euch sind mittlerweile auch.
Ja, inzwischen ist schon alles gut, aber das war ein Schlagloch an Schlagloch, und die hast du aber nicht gesehen, die Löcher, weil halt alles mit Wasser voll war und mit Schlamm von den Feldern darüber gespült wurde. Einmal bin ich noch in eine Hecke gefahren da, also das war wirklich Abenteuer pur. Und dann bin ich vom Rad und wusste halt, dass ich virtuell Zweiter war hinter so einem irischen, ich nenne es mal Radmonster.
Und Lokalmatador, der genau wusste, wo die Schlaglöcher waren.
Ja, wahrscheinlich auch das.
Wo die Hecken.
Ja, das ist auch so ein ziemlich großer Athlet und schwerer Athlet, dem haben die Bedingungen wahrscheinlich dann noch weniger ausgemacht, könnte ich mir vorstellen. Und Dritter war zu dem Zeitpunkt dann Brownlee mit, ja, ich glaube, 2 Minuten Rückstand oder so auf mich. Und der ist, ich glaube, 5 Minuten nach mir gestartet und kam dann mit dem Laufen halt irgendwann vorbei nach Kilometer 20. Also, und da hat es halt weiterhin so dermaßen geregnet, dass ich sogar mit Windweste noch gerannt bin. Wo ich sonst ja wirklich keine Probleme habe mit Kälte, wie gesagt, mit Temperaturen, aber das war da notwendig. Und das war halt auch so ein Rennen, das war das erste Mal. Und in der Stadt standen die Leute spalier und haben dich angefeuert. Du hast gedacht, ey, Leute, geht rein, ihr erkältet euch. Die standen an der Straße und haben da rumgeschrien. Also wirklich, das ist halt, also, wer so ein Abenteuerrennen sucht oder so, ja, einfach so einen richtig geilen Ironman machen möchte, das ist Wales, Irland, auf jeden Fall, UK, kann ich voll empfehlen. Das macht Spaß da. Also die anderen Ironmans natürlich auch, aber das sind so, die haben ganz besonderen Charakter.
Ja, genau. Wenn man das, was sonst hier standardmäßig ist, schon alles kennt, dann muss man das mal gemacht haben. Warum ich dir eigentlich immer weiter verfolgt war, weil du so einer der wenigen Athleten warst, der anfangs in Skinfit Weiß gestartet ist. Also ich will jetzt nicht über Outfits lästern, weil ich glaube, bin in Grün-Rot gestartet. Das wurde mir nachher auch immer gesagt, dass das eigentlich nicht ging. Und du hattest dann einen Blog auf triathlon.de von 2012 bis 2016. Und da konnte man dir halt, oder kann man heute auch noch, weil den gibt's halt einfach noch, so auf dem Weg zum Profi folgen. Und ich fand das einfach immer ganz gut, weil man da halt so, ja, auch, ich meine, es wird ja jetzt mit Social Media oder, also Social Media gibt's ja halt schon länger, aber damals hatte man vielleicht auf Facebook auch noch mehr als quasi einen Satz geschrieben zum jetzigen Standpunkt. Mit so einem Blog fand ich halt immer, dass du halt so ein bisschen mehr Einblick bekommen hast in, oder ich zumindest mal das Gefühl habe, das ist so ein bisschen authentischer. Also da konnte ich mir dann halt für mich was draus ableiten. Ne? Also was nützt mir was, wenn ich weiß, wie Boris Stein heute trainiert hat? Also klar kann man das sehen auf Strava und je nachdem poste ich das auch auf Instagram. Aber das bewegt mich ja quasi nicht als Mensch. Und das fand ich halt dann schon interessant, dass du da dein Leben als oder dein Übergang zum Profi quasi da geteilt hast mit der Öffentlichkeit.
Ja, fand ich schön. Also cool. Habe ich noch nie so ein Feedback von einem anderen Profi so erfahren in der Richtung. Cool, dass dir das gefallen hat. Das finde ich gut.
Das ist halt quasi auch so ein Grund, warum ich quasi diese Podcast-Geschichte mache, weil ich halt einfach ein bisschen mehr darüber erzählen will, was so bei so einem Profi abgeht, ne? Oder halt ein bisschen mehr über einen Profi erfahren will, als quasi, ja, heute habe ich trainiert und ich kann hier mein Fahrrad ins Bild halten. Und klar geht's darum, quasi die Sichtbarkeit für die Sponsoren zu schaffen. Aber mir ging es halt schon mehr darum zu sehen, wie machen es quasi andere. Also.
Ich hatte 2012 war ja quasi meine erste Saison als Profi und ich hatte das Glück, dass triathlon.de damals so Pakete quasi, ich will nicht sagen verlost hat, aber vergeben hat an Athleten und da war halt der Hauptgewinn, würde ich es mal nennen, war halt ein Fuji-Rad, ein Zeitfahrrad und halt so eine Komplettausstattung, Zeitfahrhelm, Schuhe, was so alles dazugehört. Ne? Und da haben sie mich halt dafür ausgewählt damals. Ich habe mich dafür also ganz normal beworben und die haben mich ausgewählt und das war halt so für mich der Einstieg. Total gelungen natürlich dann demzufolge. Und dadurch habe ich halt den damaligen Chef, ich glaube immer noch Chef, Ralf Schick, kennengelernt. Und wir haben halt überlegt, wie wir das halt vielleicht die Zusammenarbeit noch ein bisschen fortführen können oder wie wir es noch aus verbessern können. Und da ist halt dieser Blog daraus entstanden. Und damals, als ich das geschrieben habe, gab es auch immer viel Feedback und also eigentlich zu 100% positiv, weil es halt relativ interessant für die Leute war. Dann, als es dann die Erfolge da waren, 2015, 2016 dann so, war ich ja doch in einer Saison oder in zwei Saisons doch immer mal, zumindest auf dem Podium halt, ne, gut dabei. Danach ist das dann halt so eingeschlafen, als das halt dieser Trend, der nach oben ging ja immer, der wurde ja dann mal gebremst. Ja, dann war das vorbei mit dem Blog, da haben halt die nächsten Athleten dann den Blog quasi bekommen oder das war dann quasi vorbei, es war auserzählt, die Geschichte so, ne? Der Weg zum Profi war vollendet.
Ja, du warst Profi.
Ich war Profi und konnte mehr oder weniger davon leben und ja, das war alles erzählt dann in den ganzen Geschichten da drin, ne? Also in den wahren Geschichten. Ja. Aber es ist schön, dass du das gelesen hast. Finde ich gut.
Ja. Dieses Jahr reist dann eine kleine Serie und zwar warst du alle 4 Jahre seit 2008 auf Hawaii, also 2008, 2012, 2014 warst du qualifiziert, hast glaube ich 2014 zu viele Rennen gemacht, um dass das dann quasi noch sinnvoll war, da zu starten und 2016 warst du auf Hawaii und jetzt wäre 2020 wieder dran gewesen.
Genau.
Und 2016 haben wir uns dann tatsächlich dann auch mal getroffen. Auf der Hausparty zu Patrick Slanges dritten Platz.
Genau.
Und ich habe da so quasi die Erinnerung, dass du da fast ehrfürchtig mich gefragt hast, ob du dich hier hinsetzen darfst neben mich.
Ja klar, dann Boris hätte Angst vor dir.
Dabei sind wir immerhin noch gemeinsam geschwommen, oder?
Das könnte sogar sein. Könnte sogar sein. Ja, ein Stück zumindest. Ich glaube, bis Kilometer 2 oder so sind wir zusammen geschwommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das reicht jetzt für mich heute, ja. Ja, aber das war halt so ein bisschen schade. Also eigentlich, wie gesagt, 2015 war eine super Saison. Da hatte ich halt auch Selbstvertrauen, konnte da aus dem Vollen schöpfen, kraftmäßig, und wusste, dass egal was passiert, ich ein gutes Rennen machen kann. 2016 war das auch noch so. Und ich hatte dann noch ein Vorbereitungsrennen in Zell am See. Das war auch noch relativ okay. 70.3, das ist ja dann Ende August gewesen, glaube ich. Und direkt dann, also ich hatte schon immer Probleme, das ganze Jahr über immer mal wieder Schmerzen und so. Ja, nie richtig auskuriert, die normalen Fehler, die man halt so macht. Direkt nach dem Zell am See, 70.3, da hatte ich halt dann einen ziemlich starken Fersensporn. Also den hatte ich natürlich schon eher, aber danach hatte ich halt auch Knieschmerzen und Knieschmerzen im anderen Knie. Sämtliche Fehlbelastungen gemacht, die man halt dann so macht, wenn man Schmerzen hat, und habe gedacht, ich krieg's irgendwie hin, weil für Hawaii war ich qualifiziert. Und die Form war ja eigentlich auch gut und hab's dann einfach gemacht, hab die Reise gebucht und gedacht, jetzt, es wird schon irgendwie gehen. Ja, und da ging's halt leider nicht. Da ging auch alles schief vorher und nachher und dazwischendrin. Bin dann auch mit ziemlich großen Schmerzen dann irgendwo bei Kilometer 10 oder so auf dem Ali-Treifen dann ausgestiegen, weil ich dann auch nicht mehr joggen konnte. Es war nur noch ein Humpeln, also noch schlimmer als bei Sanders. Und da ging halt nichts mehr. Und es hätte auch, klar, für den Kopf wäre es vielleicht gut gewesen zu finishen, aber für den Körper wäre es auf jeden Fall der absolute Tod gewesen, dann wahrscheinlich für die nächsten paar Monate oder vielleicht sogar Jahre.
Ja, das diese Erfahrung musste ich ja die letzten Jahre auch schon machen, dass man dann quasi glaubt, man hat ganz gute Form und Hawaii ist irgendwie nah, und dann quasi unterdrückt man das auf der einen Seite, also vielleicht die kleine Malesse, das rächt sich dann viel schlimmer auf der anderen Seite oder an irgendeiner anderen Stelle. Das ist halt einfach, ich glaube, das gehört einfach zum Ausdauersport irgendwie, also so Verletzungen gehören einfach zum Ausdauersport dazu, dass man halt irgendwo zwickt es ja immer so ein bisschen, und man kann. Und je älter man wird, desto mehr unterdrückt man das wahrscheinlich, dass das da blöd ist an der Stelle, oder hat einfach damit gelernt zu leben. Wenn es dann quasi auf das nächste Teil springt, dann ist quasi die Kette schon kaum mehr aufzuhalten.
Genau so ist es ja. Kann man ja anders sagen. Ja, aber das Schöne war damals Hawaii, also 2016, eben diese Party da, da hat man schon auch viele Leute noch so kennengelernt, dich zum Beispiel. Deine Frau, und waren auch ein paar andere Profis dabei, die Jungs von Canyon, und das war alles so eine gelungene Abrundung dann doch noch irgendwie von diesem, ja, fürchterlichen Wochenende dann eigentlich. Ja, das war dann aber trotzdem, also wie gesagt, nur eine schöne Sache irgendwie, dass mich auch Hawaii dann 2016 trotzdem noch so positiv zurückblicken lässt.
Und dass du dann halt schon irgendwie mit dem Ziel auch nach Hause gefahren bist, das nochmal dahin zu schaffen. Wir haben dann die Jahre drauf, waren wir dann gemeinsam immer in Texas. Du hast halt meistens dich für einen anderen Ironman noch vorbereitet. Ich rechne dir da heute immer noch hoch an, dass wir, naja, also wir haben uns quasi einmal nicht gesehen in Wiesbaden, 12 Jahre vorher. Dann haben wir uns bei der Party gesehen, 2016, und dann haben wir uns quasi dreimal gesehen, 2017, und dann hast du mich auf einem langen Lauf begleitet, auf einem Fahrrad, und hast mir Getränke gereicht, obwohl du wahrscheinlich, ich glaube, war dein Rennen nicht sogar vor Hawaii?
In dem Jahr, ja. Das,
da warst, hey, du quasi, warst du
2017, warst du, ja. 2017 war richtig geil, das schweift zwar schon wieder ab, aber da hatte Patrick doch gewonnen, und ich glaube, der andere Patrick, der auch mit uns da war, der Schwede, der war, glaube ich, Achter, ne? Und du warst Zehnter, kann das sein? Und der Marc Dülsen war auch noch 16er, 18er, sowas. Also ihr wart alle vier super dabei. Das habe ich natürlich verfolgt. Ich war ja eben fast in derselben Zeitzone oder nicht weit weg und konnte das tagsüber super verfolgen. Und ich hatte den nächsten Tag den Ironman in Louisville.
Ja, okay, also war's auch noch nicht in der Taper-Woche und kamst auf die grandiose Idee, dass jetzt mehr als nett ist, mich 2 Stunden auf dem Rad mit Getränken zu versorgen. Also das rechne ich dir sehr hoch an. Und wahrscheinlich hat das quasi den einen Platz dann, mir den einen Platz noch gerettet, den es quasi zur Top 10 reicht. Und das ist quasi ja schon einer der entscheidenden, ne? Also wenn man sagt, entscheidende Plätze sind quasi 1, 2. ist total egal, 3. ist dann wieder wichtig, dann vielleicht noch 5, aber 5 ist, glaube ich, auch egal, und 10. Also das sind so die wichtigen Plätze auf Hawaii, und alles zwischendrin, das interessiert keinen Mensch. Also das, ob du dann einen so besser bist oder einen schlechter.
Und das ist, bei den Männern ist es schon so, bei den Frauen ist es eigentlich noch schlimmer. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Nee, aber das würde ich jederzeit auch gerne wieder machen. Das käme, also ich glaube, jeder, der schon mal so einen 2-Stunden-Lauf gemacht hat bei 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit, die irgendwo bei 80% liegt oder keine Ahnung, was es an dem Tag war, ich glaube, der wäre froh, wenn er abends so ein Getränk kriegt, ne? Und kann da mitfühlen. Und schon deswegen, ja, das ist für mich absolut unproblematisch und tut mir auch nicht weh, wenn ich da mein Rad mitrolle mit 18 km/h. Circa.
In dem Jahr 2018, wo ich dann verletzt war, habe ich das dann auch mal für Patrick gemacht, beziehungsweise ich glaube auch vorher schon einmal, aber nur für so eine Stunde. Ich glaube, man nimmt da auch ein bisschen was mit, ne? Es ist nicht nur, dass man daneben herfährt, sondern, also beim Patrick ist es sowieso so, wenn ich den laufen sehe, denke ich mir immer, ja, davon kann ich mir dann tatsächlich noch ein bisschen was abschneiden und nicht nur einfach nur vom Zusehen, sondern einfach auch, wie der das macht, ne? Also es ist ja schon interessant, wie andere Leute quasi so diese 30er-Läufe oder 2-Stunden-Läufe da abreißen. Ja, es ist ja quasi wie bei jemandem, also es ist ja quasi wie beim Weltmeister über die Schulter schauen, ne? Und so war es ja dann auch, ne? Also bei mir jetzt nicht unbedingt, ne? Da hast du ja den Falschen ausgesucht.
Bei Patrick habe ich es ja auch einmal da gemacht, vielleicht ein Jahr später. Aber da muss ich sagen, das ist genauso, also wie du es auch gerade beschreibst, was mir da so durch den Kopf geht, ist, Mensch, die müssen dafür auch hart arbeiten, ne? Die Jungs, also selbst jetzt Patrick, der da natürlich auch jetzt in Hawaii, was weiß ich, eine 2,40 rennen kann, für den ist es auch hart, ein 4er-Schnitt erstmal so zu rennen über 2 Stunden, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach so schnippst und das ist für den total easy und der macht das hier mit 120 Puls bei der Hitze. Das ist ja auch nicht so, ne? Da muss ja auch, das ist ja jedes Mal auch so ein langer Lauf, ist ja jedes Mal richtig harte Arbeit einfach im Training. Und das ist so das, was ich da auch bei euch da mitgenommen habe, so beim Zugucken und so, dass ihr dann auch froh seid, wenn es geschafft ist oder wenn ihr das, den Inhalt umsetzen konntet oder ja, sowas halt, ne?
Naja, es ist ja quasi so, dass jeder quasi, um einen Trainingseffekt zu halten, muss er halt sich ein bisschen quälen, ne? Also es ist ja überall so, egal auf welchem Niveau.
Ja, aber es ist ja alles so menschliches Niveau halt noch gewesen, so im Training, das meine ich. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn ich mit der Rad fahre. Nee, aber das ist alles so noch, wisst schon, wie ich meine, also der gut, denkst du mal, 4er-Schnitt an einem guten Tag, da renne ich das auch im Training 2 Stunden oder so, ne? Jetzt, das geht halt so, ne? So, das meine ich halt damit, dass es halt, dass es auch anstrengend ist für einen Weltmeister oder für einen, der Top 10 macht in Hawaii oder so, ne? Dass man da jetzt nicht um Welten hinterherhängt oder in einer ganz anderen Liga trainiert, sondern auch schon alles eigentlich ganz richtig macht, so.
Ja.
Das ist so das, ne?
Ja, man muss sich halt auch mal vor Augen führen, dass, sagen wir mal, also das habe ich halt irgendwann mal gemacht, als ich so in der Top 10 war. Jetzt war ich jetzt ein paar Jahre nicht mehr in der Top 10 und dann habe ich mir das auch nicht mehr so vor Augen geführt. Wenn man sich halt einfach prozentual runterrechnet, wie viel schlechter man jetzt als der Sieger war, ne, dann sind das ja quasi so 1-2%. Ne? Mhm. 1-2% als der Beste der Welt. Und dann denkt man sich auch, ja klar, das sind halt die 1-2%, die ist ja zwar immer besser als ich, aber jetzt 1-2% hört sich quasi jetzt ja auch nicht so unmöglich an, ne? Also jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, ich hätte das Ding gewonnen, ne? Aber dann muss man sich halt einfach auch mal vor Augen führen, was die Leute da in der Top 10 nach dem ersten halt für Leistung bringen. Und aber das ist halt einfach in jedem Sport so. Das interessiert halt dann kaum noch jemanden, ne? Also jetzt, ich will auch nicht unbedingt, dass das jeden interessiert, aber das finde ich halt dann einfach in vielen Sportarten total beachtlich und
ich finde halt auch so Geschichten von Leuten, die nicht unbedingt gewinnen, finde ich halt teilweise auch echt interessanter als so Seriensieger. Ne? Sondern du weißt dann halt einfach, der hat genauso hart gearbeitet dafür, ja, und hat es halt vielleicht nicht geschafft und versucht es halt beim nächsten Mal wieder.
Überhaupt erstmal dahin zu kommen. Ja. Genau. Nee, es ist schon, da kann ich dir nur wieder zustimmen.
Das ist schön. Zufällig haben wir uns dann diesen Januar auf Mallorca getroffen. Bei mir ist es so, wenn ich so wieder ins Trainingsgeschehen einsteige, dann genieße ich es tatsächlich auch mal so 2 Wochen einfach für mich im Training zu sein. Ne? Also einfach, um mir wieder klar zu werden, warum mache ich das hier überhaupt? Ne? Dann habe ich halt ein bisschen mehr Zeit nachzudenken. Wenn man dann jemanden trifft, dann redet man viel und hat nicht so viel Zeit nachzudenken. Trotzdem, dass ich eigentlich alleine sein wollte, war ich ziemlich glücklich, dass ich dann gesehen habe bei Instagram, also ist jetzt doch gar nicht so schlecht, dass es die sozialen Medien gab, dass du mit Lauder eher irgendwo hingeflogen bist. Und da habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nur Mallorca gewesen sein. Da habe ich dich angeschrieben und da warst du halt 40 Kilometer von mir weg. Und dann sind wir halt ein paar Mal zusammen gefahren. Das war echt eine Top-Mischung für mich jetzt. Einfach von dieser, ja, ich will ja tatsächlich für mich wieder rausfinden, warum ich hier Triathlon-Profi bin. Und halt, ja, so ein bisschen Ablenkung schadet ja dann auch nicht bei 2 Wochen.
Das war für mich auch super, muss ich sagen. Weil eigentlich war das ja alles anders geplant. Ich wollte eigentlich in Lanzarote sein, ne? Und da kam so ein kleiner Unfall auf der Baustelle dazwischen. Und ja, da konnte ich da leider nicht dabei sein in Lanzarote und bin dann eben... Also so ähnlich wie du, ne? Ich glaube 3 Tage vorher gebucht. Und ein Kumpel hat mir gesagt, komm mit. Machen wir zu zweit mit Ingo, den kennst du ja auch als inzwischen. Und ja, nur eine Woche einfach mal durchziehen, ne? So gucken, ob jetzt wieder alles geht nach dem Unfall halt, ne? Ich hatte mal halt so das Schienbein so ein bisschen verletzt. Und das war echt cool, dass man.
Du hast ja mit der Axt ins Schienbein gehauen.
So sah es zumindest aus, ja. Ja. Nee, das war nicht so toll. Aber gut, gehört halt auch wieder dazu zum Leben, ne? Solche Rückschläge immer wieder zu verkraften und stärker zurückzukommen. Das konnten wir dieses Jahr leider nicht zeigen, was wir da Gutes trainiert haben auf Mallorca.
Auf Mallorca und später noch auf Lanzarote.
Genau.
Und da warst du ja auch wieder alleine und du zeigst mir ja schon dann, dass das geht, so als zweifacher Vater und deine Kinder sind ja auch schon ein bisschen älter. Das echt gut zu verbinden, so Familienleben und Profitum. Bei mir ist das so, wenn ich so aus dem Trainingslager zurückkehre und ich habe meine Familie nicht dabei, da brauche ich erst immer so ein paar Tage, um mich da wieder so ins Familienleben einzufinden. Wie ist das bei dir?
Also ich habe natürlich Glück mit meiner Frau, hast du ja auch, dass die kennt es quasi nicht anders. Also ist da voll mit reingewachsen so in die ganze Profigeschichte. Wir kennen das schon seit 2004. Also schon sehr, sehr lange und sie kann das voll nachvollziehen, also wie das alles so entstanden ist und wie sich das alles entwickelt hat aus dem Hobby nebenbei so zum Fulltime-Job und das kommt mir natürlich entgegen, dass sie das so versteht einfach, ne, was da so los ist und wir machen dann schon einen Plan und gucken, dass wir den Plan so abarbeiten, den Jahresplan und mein Ziel ist halt immer nicht länger als 2 Wochen weg zu sein und das auch nicht öfter als 3-mal bis zum Start der Saison dann quasi. Also das ist so, dass ja. wenn jetzt die Saison am 1. November losgeht, das ist ja meistens so ein Stichtag, dann fahre ich meistens noch einmal eine Woche oder maximal 10 Tage nochmal weg bis zum Jahresende. Das haben wir auch schon mal zusammen hingekriegt.
Ja.
Dann ist halt nochmal so Februar, März nochmal jeweils einmal und dann fängt ja eigentlich im Normalfall ja schon die Saison an irgendwo. Ja, ich sag mal, als die Kinder noch klein waren, haben wir dann auch versucht, das auch mal gemeinsam zu machen, was ich bei euch auch cool finde. Also das hast du ja jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, ne? Wenn die Familie einfach dabei ist, man hat ja dann alles da, was man so braucht, ne? Frau, Kind und man, so geht's mir zumindest, wenn ich dann unterwegs bin irgendwo. Du hast dann jetzt gar nicht so das Heimweh oder so, ne? Dann kommst du halt nach Hause am Training und die Familie wartet auf dich und dann geht's halt nochmal an den Strand oder so, ne? Das ist natürlich der Optimalfall. Aber das geht jetzt natürlich gerade im Moment nicht mehr. Die Kinder sind jetzt gerade 8 und die Kleine wird 6. Und ja, im November gibt es auch nochmal Nachwuchs. Anfang November. Ja. Und ja, da muss man das alles so ein bisschen in Einklang kriegen, aber das passt eigentlich bei uns alles.
Ja, und also du hast das quasi nicht so das Gefühl, dass wenn du aus dem Trainingslager zurückkommst, dass dich quasi dann ins Familienleben wieder einbringen musst. Also ich bin auch so ein bisschen so nicht so der extrovertierte Typ, ne? Also ich kann dann Gefühle schlecht zeigen und die von anderen Leuten auch ein bisschen schlecht einschätzen. Und wie gesagt, bei mir dauert es dann immer so ein paar Tage, bis ich dann so wieder weiß, wie meine Tochter so funktioniert, ne? Also wie, das klingt jetzt auch so ein bisschen wie so ein Auto, ne? Mhm. Also so
nee, ich verstehe ich schon
nicht, aber.
Mhm. Nee, das muss ich sagen, ist bei mir eigentlich nicht so, ne? Also wir haben auch immer so die, gut, das machst du ja wahrscheinlich auch, aber wir skypen dann noch, oder? Ja, jetzt ist inzwischen über WhatsApp eigentlich jeden Tag. Und haben dann so unsere Rituale auch, machen da Quatsch auch am Telefon. Das ist eigentlich so, dass es dann, wenn ich wieder da bin, dann freuen die sich natürlich wie verrückt erstmal und dann ist aber auch alles ziemlich schnell wieder so, wie es vorher war. Also es läuft schon ziemlich harmonisch ab, ohne mich jetzt mal selber zu loben, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen bis jetzt. Mal gucken, wie es dann mit Nummer 3 funktioniert, aber bis jetzt ist echt, läuft das echt super.
Also, und jetzt war der quasi im Sommer in Lana, bei Meran. Da gab es auch wieder einen kleinen Radunfall, über den brauchen wir jetzt heute sprechen, weil der war nicht so schlimm, oder?
Mal kurz ins Krankenhaus, muss ich schon. Ja.
Aber mehr als Schürfwunden gab es nicht?
Nee, zum Glück nicht.
Da warst du jetzt öfter, ich habe das Gefühl, das ist so ein Fahrersdomizil, oder? Oder bist du dadurch ihn dran gekommen?
Nee, da war ich vorher schon, bevor ich Fahrers kannte sogar. Ich war jetzt schon das fünfte Mal da inzwischen. Und das erste
Was
Mal
kann das?
Wie bitte?
Was kann das?
Also beim ersten Mal dachte ich auch, ja gut, fahr mal halt in die Berge. Aber mit einem Kumpel halt zusammen so, ne, zum Training einfach mal so 6 Tage. Und der war auch schon mal da vorher gewesen und meinte halt, der ist total cool da musst du mal mit hinkommen. Und was mir richtig gut gefällt, ist, dass man da halt so auf 250 Meter Höhe wohnt. Du hast da so einen südlichen Einschlag halt schon, also du hast halt immer einen warmen Föhn. Also nicht immer, im Winter wahrscheinlich dann nicht ganz so, aber auch natürlich wärmer als jetzt richtig in Österreich irgendwo zu sein. Und da wachsen halt Palmen, du hast wirklich das so ein bisschen Urlaubsfeeling auch. Ja. Da hast du so ein langes und breites Tal zwischen Meran und Bozen, wo du halt komplett flach trainieren kannst, an der Edge, so heißt der Fluss dann dort. Und da gibt es halt einen Radweg, da kannst du natürlich mit dem Rad flach fahren, du kannst auch joggen flach. Und du kannst aber auch genau im Gegenteil rechts, links die Berge hoch fahren. Du kannst, das Stifter Joch ist erreichbar. Da hat man so 180 Kilometer ungefähr ist die Runde. Da fährst du halt auf 2700 Meter hoch. Ne? Also es sind so die Extreme, so die Gegenspieler, die Gegenteile, die das so faszinierend machen für mich. Also man kann sogar schwimmen. Du hast ein 50 Meter Becken da in Lana, wo die Schwimmerbahn auch immer auf leer ist eigentlich, sogar wenn das Bad total überfüllt ist. Du hast in Meran noch Schwimmmöglichkeiten, Kalterer See ist nicht weit weg, dieser Montikler See ist auch gut zum Schwimmen geeignet, zum Freiwasserschwimmen. Es ist für mich einfach immer wieder erstrebenswert, da hinzufahren.
Ja, und man muss natürlich sagen, dass die Dolomiten auch einfach die schönsten Berge sind. Und das sage ich, der jetzt quasi aus St. Moritz kommt, aber die Dolomiten können schon was.
Okay. Ja gut, St. Moritz ist auch nochmal so ein kleiner Traum für mich, da nochmal hinzukommen irgendwie. Also ich war noch nie da, aber so ein Höhentrainingslager, ob das so nochmal sowas bringt, das wäre schon mal auch nochmal interessant.
Ja genau, deswegen habe ich das dieses Jahr quasi gemacht. Ich habe mir gedacht, das ist quasi meine Chance dieses Jahr, das mal auszuprobieren, weil ich bin zumindest mal, ich habe noch, ich glaube, die wissenschaftliche Studienlage ist immer noch so, dass man nicht genau weiß, ob das tatsächlich was bringt. Und das sind dann doch schon teilweise große Einschränkungen, die man da in Kauf nehmen muss. Also Einschränkungen in der Schweiz ist natürlich hauptsächlich so das Finanzielle. Mhm. Aber dadurch, dass das halt Patrick organisiert hat, ging das so halbwegs. Hatten wir halt eine bezahlbare Unterkunft und wenn man dann halt selber kocht, funktioniert das ganz gut.
Und das kannst du ja gut, das weiß ich.
Ja. Das haben die anderen dann auch sehr zu schätzen gewusst. Und man muss halt schon sagen, dass man in St. Moritz echt super laufen kann. Also das hätte ich ja eigentlich nicht gedacht, weil das halt da relativ flach ist. Zum Radfahren, das ist so gemischt. Also es war jetzt schon ziemlich viel Verkehr. Ich hat das eigentlich auch so zwischen Meran und Bozen so in Erinnerung, dass da an dieser, da wo man halbwegs flach fahren kann, dass da auch eigentlich viel Verkehr ist, weil ich war da auch schon mal jetzt in eher im Spätherbst zum Wandern quasi nach Hawaii. Wie war das verkehrsmäßig?
Ja, schon, also Verkehr ist schon ein Thema. Also ich muss sagen, ich habe so ein richtig helles Rücklicht jetzt, ne? Und hatte ja. das Gefühl, dass das echt was bringt. Also gerade bei den Italienern auch, die sonst schon sehr, sehr knapp überholen, ne? Hatte ich jetzt eigentlich nie so richtig brenzlige Situationen oder ganz selten, ne? Und dann auch eher mit Touris aus Deutschland. Also so an den Bergen, gerade so hoch und runter, das war eigentlich komplett entspannt diesmal. Aber so gerade die Verbindungsstraße dann in Richtung Silvester Joch zum Beispiel, musst du halt auch mal auf der Hauptstraße fahren. Das ist schon gefährlich. Also das ist, ja, da ist schon echt nochmal viel Verkehr. Aber so an der Edge zum Beispiel, an dem Radweg oder ja, wenn du da den Meraner Höhenweg da hoch oder also die ganzen erreichbaren Berge, jetzt mal ausgenommen vielleicht der Gampenpass, der immer sehr stark gefahren ist, das ist eigentlich schon gut alles. Also das war alles jetzt ohne Probleme.
In St. Moritz hätte man dem Verkehr auch mehr ausweichen können, wenn man quasi dem Training das untergeordnet hätte. Aber mir war dann halt schon wichtig, dass ich quasi die 2 Wochen oder 3 Wochen, die ich habe, das optimal nutze. Was mir aber halt auf jeden Fall aufgefallen ist, wo ich dann gemerkt habe, hier gehöre ich eigentlich nicht hin, war, dass die öffentlichen Toiletten in St. Moritz, die sind fast schöner als bei mir zu Hause. Also, da habe ich gedacht, an einem Ort, wo die öffentlichen Toiletten so aussehen, da bist du vielleicht falsch am Platz.
Wie lange warst du jetzt in St. Moritz? 3 Wochen, oder?
Ja, ich war 3 Wochen da, wobei das halt so geplant war, dass die ersten Tage so ein bisschen lockerer sind, damit ich auch noch ein bisschen quasi Zeit habe, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also am Anfang war Familie auch dabei und dann...
Hast du aber schon gemerkt, dass es ein bisschen anstrengender war, so in der Höhe zu trainieren? Also komplett durch oder hast du dich dann irgendwie ziemlich zeitig angepasst?
Also mit dem Atmen, ja. Das war so mein größtes Problem, hatte ich halt bis zum Ende Probleme. Also im Schwimmen, das hat eigentlich nie so richtig Spaß gemacht, weil ich halt einfach normalerweise...
Entschuldigung, meine Tochter kam gerade rein.
Alles gut, kein Problem. Wollen wir kurz Pause machen?
Nee, alles gut.
Ja?
Alles gut, kann weiter, genau.
Ja. Also normalerweise schwimme ich beim Schwimmen halt Dreierrhythmus, das ging halt einfach nicht. Ich habe teilweise gedacht, ich könnte auch einer Rhythmus schwimmen.
So krass.
Ja. Okay. Aber das war so individuell. Bei Patrick war es so, dass er halt, oder ist es wohl immer so, dass er einen relativ hohen Puls hat. Na gut, bei mir ist es so, ich habe sowieso einen Maximalpuls von 180. Dann ist halt auch, geht halt auch nicht mehr so viel, ne? Wenn ich halt einen erhöhten Puls habe und dann ist der halt 5 Schläge höher, dann ist das halt schon relativ viel bei mir. Und bei Nils war es so, dass er so klassische Höhenprobleme hatte. Also so Kopfschmerzen am Anfang und so. Also es war total, also jeder hatte quasi was anderes, andere Auswirkungen. Und ich glaube, deshalb muss man das dann tatsächlich auch mal für sich ausprobieren. Das nützt alles nichts. Dann kann man nicht sagen, das hat er und das hat Y. Sondern man muss halt einfach mal schauen, wie das bei einem selber
ist. Ich bin gespannt jetzt, wie das bei dir wirkt da. Also Challenge Davos ist ja schon mal auf jeden Fall ein guter Gradmesser, würde ich sagen.
Ja, genau. Das war dann halt auch tatsächlich auch so der Hintergedanke, dass man, also Challenge Davos kann man ja quasi dann auch nicht anders machen als so. Mhm. Also man sollte vorher wahrscheinlich dann schon mal in der Höhe gewesen sein, zumindest auch wenn das Feld so ist wie dieses Jahr. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und wie das so wird. Wobei ich natürlich mir die ganze Zeit schon in die Hose mache, dass es halt so ein Bergzeitfahren ist, ne? Ja. Da ist man mit so einem 1,90 Meter jetzt halt auch nicht so der prädestinierte Bergfahrer.
Ja gut, ich war da noch nie, also wie gesagt, ich kenne den Anstieg nicht, aber ich weiß, wie du in Lanzarote die Berge hochgefahren bist und bei Gegenwind da fast die Segmente noch abgeräumt hast, wo ja auch, ich sag mal, schon gute Radfahrer unterwegs waren vorher. Da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Also wenn es jetzt nicht steiler als 10% sind,
Es ist teilweise schon steiler als 10%, aber jetzt nicht dauerhaft. Ich glaube, auf der einen Seite sind es im Schnitt 6 oder 7 und auf der anderen Seite 7 bis 8, also ein bisschen mehr. Ich kann mich jetzt noch ein bisschen schlecht reden, und zwar ist es so, dass quasi dass du in der Höhe verlierst ja quasi ein bisschen Leistung, mhm, und zählt ja immer das Leistungsgewicht, und mein Gewicht bleibt ja immer hoch, ne? Und dann ist das jetzt ist jetzt nicht unbedingt förderlich, aber ich werde damit klarkommen und ich habe halt schon gemerkt, dass ich mir die ganze Zeit eigentlich eingeredet habe, dass ja so Corona, da trainierst du ein bisschen locker und da bin ich in 4 Wochen in Form, wenn halt ein Wettkampf ist, aber ich glaube, die 4 Wochen, das war jetzt halt einfach so ein bisschen zu kurz, um mir völlig sicher zu sein, dass das reicht, ne?
Ja gut, also aber das geht also den meisten so, ne, weil es ja einfach keine Wettkämpfe vorher gab. Also ich bin so ein Typ, ich brauche mal einen Wettkampf, also einen größeren eigentlich, so einen 70-3 oder irgend sowas, um erstmal zu wissen, wie das alles so geht, wo ich stehe. Und dann ist der nächste dann eigentlich erst gut. Der erste geht eigentlich immer, oder geht immer irgendwas schief, oder ich bin nicht so richtig gut drauf, oder ich bin zu unsicher, keine Ahnung. Das war auch in den guten Saisons so, 2015, 2016, da hatte ich ja auch, das erste Rennen war meistens so Kraichgau oder irgend sowas, da ging gar nichts. Und danach, schon eine Woche später oder 2 Wochen später, ging es mir um Welten besser. Also konnte ich schon viel besser ja, mit den Schmerzen quasi im Wettkampf umgehen oder wie auch immer, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Aber das geht ja dann am Ende allen so, ne? Dass einfach diese Praxis fehlt, dieses alle haben Bock auf Wettkampf, aber keiner weiß eigentlich so richtig noch, wie es war das letzte Mal so, ne?
Ja, genau. Also ich habe jetzt auch an wenige erste Wettkämpfe der Saison eine gute Erinnerung. Aber ich hoffe, dass das ändere ich nächste Woche. Weil man kann ja halt eigentlich, also um jetzt mich mal wieder stark zu reden, man kann halt eigentlich halt auch wenig falsch machen. Ne? Also das ist ja, also taktisch kann man ja kaum was machen. Man fährt halt einfach 2-mal an der Schwelle den Berg da hoch und bei wem die Leistung dann passt, der kommt zumindest mal vorne an und beim Laufen muss man halt einfach mal schauen, was da noch geht.
Genau. Das ist ziemlich einfach bei der Strecke.
Ja, ist theoretisch ist es einfach. Mhm. Für uns beide ist ja diese Woche Rennwoche. Du startest beim knappen Mähen.
Richtig.
Bei uns zu Hause ist Rennwoche schon so zu einem geflügelten Wort geworden. Also ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber also früher war ich so, war ich schon so ein Nervenbündel vor dem Rennen. Und wenn ich dann außerhalb dessen mal auch zufällig unerträglich war, hat Katharin zu mir gesagt, ob denn hier jetzt dauerhaft Rennwoche wäre. Wie ist das so bei dir?
Ja, da bin ich schon auch sehr angespannt. Also bei so einem internationalen Rennen, da versuche ich mich ja meistens dann auch noch irgendwie selber zu überraschen, wenn da gute Leute da sind, dass ich mich dann so vielleicht da gegen die vielleicht bestehen kann oder ja, was weiß ich, also dass man das, sich schon so Ziele nimmt, die schon hochgesteckt sind so innerlich, aber auch realistisch denkt, ja, das und das muss mindestens drin sein vielleicht, ne? Aber bei so einem regionalen Wettkampf, wie es ja jetzt bei mir am Wochenende ist, da ist ja so, schon wenn du da Zweiter wirst, hast du eigentlich verloren, also als Profiathlet, ne? Ja. Jetzt ist es auch so, aufgrund der wenigen Wettkämpfe, die es jetzt deutschlandweit gibt, gibt es jetzt noch ein paar andere Profis, die da jetzt auch da sind oder sagen wir mal gute Athleten, die gemeldet haben, da kann man auch mal als Dritter ein gutes Rennen vielleicht noch machen. Aber klar, das in der Heimat, da will man auf jeden Fall gewinnen. Und da ist die Anspannung nochmal eine ganz andere irgendwie. Also da horcht man schon ganz genau in sich hinein und ja, versucht dann alles richtig zu machen. Ne?
Also bei mir ist halt immer ganz besonders schlimm, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin in guter Form. Weil dann habe ich halt das Gefühl, ich habe noch was zu verlieren bis zum Rennen. Ne? Also
ja, stimmt.
Ich könnte jetzt irgendwie einen blöden Fehler machen, ne? Mich einen Schritt zu viel zu bewegen und dann habe ich es versaut.
Das war früher so bei mir manchmal, aber inzwischen hat man ja die Erfahrung, du weißt ja ganz genau, in der letzten Woche, du kannst ja nur noch was falsch machen eigentlich, also wenn du kannst ja nur zu viel machen, zu wenig gibt es ja eigentlich nicht, also so viel kann man nicht verlieren. Ne? Und klar, ein paar harte, kurze Reize, die gehören ja sowieso nochmal rein, aber sonst kannst du dich eigentlich nur noch töten. Und das macht da keinen Sinn.
Wir vertrauen da unserer Routine. Und das mit dem Locker in der Rennwoche, das war sowieso immer schon mein Credo. Also ich tue mir da auch echt schwer, mich da wirklich zu belasten. Und das ist halt dann, also ich glaube, zu viel in der Wettkampfwoche zu trainieren, das geht nicht. Also kann ich nicht irgendwie. Ich bin dann schon so, ach, lass mich doch in Ruhe bis zum Wettkampf am besten im Bett liegen.
Richtig. Das ist am schönsten. Aber wie gesagt, wir bauen ja gerade noch ein bisschen Haus und das schaffe ich leider nicht. Aber gut.
Ja, darauf würde ich als Übernächstes kommen. auf deinen Hausbau. Ich habe vorher noch eine Frage, weil du erklärst mir normalerweise, also normalerweise bist du jemand, der mir erklärt, wie Sachsen ticken, und normalerweise ist das nicht so ganz so positiv besetzt, ne? Weil man so in Westdeutschland doch oft ja nicht die allerpositivsten Dinge über Sachsen erzählt, beziehungsweise zumindest so über die politische Orientierung in verschiedenen Regionen. Und da bist du jemand, der mir immer, also schon immer oft erklären konnte, wie das so funktioniert. Aber diesmal gibt es halt einen positiven Punkt, und das ist ja auch ein Sportpodcast, und deswegen will ich mich da eher auf den Sport halten. Und zwar irgendwie habe ich das Gefühl, Sachsen können trotz Corona Sportveranstaltungen. Also auf dem Sachsenring finden schon seit 2 Monaten finden da Radrennen statt. Jetzt hier der Knappenmähen, auch wenn das nur ein regionales Rennen ist. Also so viele andere regionale Rennen gibt es ja auch nicht. Mhm. Erklär mir das.
Ich versuch's mal. Nee, wir haben halt bei uns das Glück, dass wir einfach auch nicht viele Fälle haben. Man. Also wir haben kaum Corona-Fälle bei uns im Landkreis Bautzen. Also ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber also vor einer Woche war es zumindest, da hatten wir, glaube ich, 3 Fälle. Jetzt sind es vielleicht 5. Also das ist absolut überschaubar, ne? Und ich glaube, es sind 20 Leute in Quarantäne oder so. Also das ist halt der Vorteil, den wir bei uns haben. Du hast halt, eigentlich existiert die Krankheit zum Glück bei uns nicht. Und das ist, erlaubt es wahrscheinlich auch den Gesundheitsämtern und so weiter, dass solche Veranstaltungen, die jetzt diese Teilnehmerlimits von ich glaube, 1000 pro Tag nicht überschreiten, auch durchführbar sind. Also beim Knappen gibt es natürlich dann auch ein Hygienekonzept und also ein genaues Konzept, was wie funktioniert, dass alle genug Abstand haben, dass die Fahrräder 1,5 Meter auseinanderstehen müssen und so weiter. Ne? Das wird schon alles eingehalten und ist natürlich auch extrem aufwendig, was es für viele Veranstalter dann auch wieder eigentlich unmöglich macht, das überhaupt zu machen. Der Knappmann, die wollen das unbedingt und die ziehen das halt durch, was ich natürlich super finde als Sportler, ne, aus Sportlersicht. Und ja, da steckt halt auch jetzt über, ich glaube 1989 war das erste Mal Knappmann, also über 30 Jahre steckt da jetzt Herzblut mit drin und Erfahrung. Die wollen das halt einfach unbedingt auch, ne. Und ich glaube, wenn man irgendwas unbedingt will, dann gibt es da auch einen Weg vielleicht dafür, ne. Klar, jetzt ist gerade in irgendeinem Hotspot irgendwo, da wird es nicht gehen, wird es nicht genehmigt. Aber so mit den verschiedenen Konzepten und mit den Abständen und Regeln, die dann jeder auch befolgen muss, ne, dann klappt das schon. In Leipzig gab es schon eine olympische Distanz, da war ich leider gerade, oder was ist leider, aber da war ich ja gerade in Italien. Da konnte ich nicht mitmachen. Aber das hat auch super funktioniert. Und da gehe ich mal davon aus, dass der Knappenmann auch sehr gut durchgeführt werden kann. Das geht halt über 2 Tage. An jedem Tag sind, glaube ich, so 600-700 Leute da, also Athleten, auf den verschiedenen Strecken. Und das, ja, das wird funktionieren, denke ich. Gehe ich ganz fest davon aus.
Ja, also jetzt ohne da quasi mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber dann hat man, also wenn es halt einfach wenige Fälle gibt, dann hat man schon, also muss man einfach bilanzieren, dass die Leute offensichtlich besser damit umgehen können, oder? Sich besser, also irgendwie vernünftiger sind, oder? Also das musst du jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, ich stelle es einfach mal so in den Raum. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, dass dann halt einen Veranstalter gibt, der dann sagt, der Sport ist mir jetzt unabhängig davon, dass das hier vielleicht ein bisschen anders aussieht, ist mir das so wichtig, dass ich das trotzdem versuche durchzuführen, auch wenn ich da vielleicht nicht den, auch das hört sich jetzt, da schwingt was Negatives mit, aber den Profit der Vorjahre mache.
Ja, also dem ist so, also da ist halt wirklich, ich war, ja gut, ich muss wieder ein bisschen ausholen, aber ich habe ja 2007 bis 2010 an der Berufsakademie studiert und mein Praxispartner war damals der Sportclub Hoyerswerda und da war ich halt ziemlich mit drin in der Organisation des Knappenmanns auch damals. Okay. Und habe den Knappenmann quasi mit im Team quasi mit organisiert. Und da hat man schon gemerkt, was da für Leute halt damit dabei sind. Und das ist ja alles Ehrenamt, ne? Also zu, sagen wir mal, 98% Ehrenamt. Und das ist einfach so viel, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so viel Herzblut einfach dabei. Und da stellen sich die Leute halt wirklich auch gerne 3 Tage mit hin und bauen damit auf und machen da Helfer und freuen sich da, dass sie da den Athleten quasi einen schönen Tag bescheren können. Und das ist halt so das, was vielleicht bei anderen Veranstaltungen so ein bisschen langsam verloren geht. So, das könnte sein, dass so ein bisschen, es gibt immer wieder positive Ausreißer, noch keine Frage, aber gerade so im Euro, also jetzt so bei uns in Deutschland auch, da kriegt man ja schon mit, dass das schon einiges ein bisschen mehr profitorientiert ist, ne? Und hier beim Clubman ist halt so, da ist halt der Bürgermeister noch da, der Gemeinde, und gibt vorher noch eine Pressekonferenz, da war ich jetzt auch mal mit eingeladen, aber da kriegt man das alles auch nochmal genau mit, und wie der dann dahinter steht und sagt, das ist uns so wichtig, dass dieser Wettkampf stattfindet, das ist für unsere Region richtig ein super Aushängeschild, und wir werden alles dafür tun, dass es den weiterhin gibt, und wir werden euch helfen, wo es nur geht. Also sowas halt, ne? Wo du halt merkst, da ist eine ganze Region so ein bisschen dahinter. Vielleicht, ich weiß nicht, Rot ist noch eine Nummer verschärfter sicherlich. Oder ist es noch viel mehr gewachsen oder ja, in sich verflochten. Viel größer das Event als beim Knappenmann, aber so im kleinen Maße ist es schon, denke ich, ähnlich.
Ja, um meinen Standpunkt nochmal differenziert darzustellen. Also ich verstehe halt, dass bei vielen Veranstaltern auch finanzielle Zwänge dahinter stehen, dass die halt nicht sagen können, ja, es geht halt einfach nicht oder es geht nur zu einem reduzierten Maße, dass man davon dann halt gegebenenfalls nicht leben kann und so. Also diese finanziellen Zwänge, finde ich, sind auf jeden Fall, da haben sie einen Punkt. Das Problem aus meiner Sicht ist aber, dass wir halt zumindest mal als Profis jetzt ziemlich lange damit hingehalten wurden, dass die Wettkämpfe dann doch vielleicht noch stattfinden, wo man sich dann doch hätte sagen können, so als Profis, da müssen wir halt selber irgendwas organisieren, ne? Dass quasi nur, dass es zumindest mal ein Profirennen gibt oder sowas, ne? Und das ist so mein Punkt, den ich da so sehe und wo ich mich dann teilweise halt so ein bisschen verschaukelt sehe, wenn ich sehe, dass halt Wettkämpfe irgendwie verschoben werden, wo man dann doch weiß, ja, so, also wo man sich dann doch relativ sicher ist, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Also, so ein großer Wettkampf im Norden, wo jetzt nur noch die Sprintdistanz stattfindet, da hat man sich ja schon von Anfang an gedacht, wie soll das denn gehen?
Ja, da gibt es einige Fälle, ja. Da gebe ich dir recht, also wenn jetzt den Veranstalter, egal jetzt, wie es da aussieht, wenn denen da wirklich an Spektakel was gelegen wäre, dann wäre es ja ein einfaches, da jetzt zu sagen, hey, Profis, wer Bock hat, hier, wir haben bis zu 200 Startplätze oder so, das ist so easy durchzuführen, das dürfen wir. Das machen wir jetzt einfach, ne? Meldet euch an und kommt vorbei. Wir machen da ein Spektakel draus, keine Ahnung, ne? Wenn es halt wirklich nur um die Sache, also um den Sportgänge, ne? Und man könnte sicherlich dann auch, wenn jetzt Leute wie du oder Patrick oder was ich, wenn das, solche Leute sich anmelden, dann ist auch eine gewisse Reichweite auch da oder ein Interesse der Öffentlichkeit, ne? Dann denke ich, hätte man da sicherlich was irgendwie organisieren können, ne? Aber wie du schon sagst, wenn du dann zwei Wochen vorher mitgeteilt kriegst, oder 4 Wochen ist ja auch schon sehr knapp für uns, dass da nichts mehr geht oder dass der Wettkampf verschoben wird, dann brauchst du nicht mehr anfangen, um was zu organisieren, ne?
Genau, das ist halt, dass man halt so ein bisschen auf die, ja, so einfach auf die zum Warten verurteilt war, mehr oder weniger, und vielleicht ohne wirkliche Chance, dass es halt funktioniert. Dann vielleicht doch was Positives. Du hast gesagt, du hast deinen Hausbau jetzt so wahrscheinlich auch ein bisschen forciert durch Corona, weil du halt einfach nicht so viele Wettkämpfe hast. Und viele haben sich ja so ein bisschen hinterfragt, ja, in Corona-Zeiten, also auch gerade Triathleten, dass man ja quasi überhaupt keine sinnvolle Beschäftigung hat, ne? Also Ärzte werden gebraucht, Pfleger werden gebraucht, aber wir so als Triathleten, wir werden nicht gebraucht. Also ich muss sagen, so als Vater habe ich mir die Frage eigentlich halt überhaupt nicht gestellt. Also klar, natürlich werde ich als Triathlet nicht gebraucht, aber gleichzeitig habe ich eine Tochter, die halt hier versorgt werden muss, ne? Also um die ich mich viel mehr kümmern muss als vorher, weil sie nicht in den Kindergarten geht. Und das war halt auch eine schöne Zeit, aber ich habe mir dann wirklich kaum gefragt, ja, ist jetzt hier mein Treiben überhaupt noch sinnvoll? Also ich hatte einfach so viel anderes zu tun. Du hast ja immerhin dann noch geschafft, sagen wir mal, deinen Hausbau weiter nach vorne zu treiben.
Genau. Also das mit den Kindern ist natürlich die Sache, dass, also mein Glück ist quasi noch, oder unser Glück, dass meine Eltern nur 2 Kilometer entfernt wohnen, meine Schwiegereltern wohnen direkt hier mit bei uns um die Ecke. Ja, meine Geschwister, also meine Brüder wohnen auch unweit von meiner Frau Aniko, die Geschwister wohnen unweit weg. Also wir sind quasi immer auch, wenn wir mal brauchen, wird uns geholfen, so gerade mit den Kindern. Ne? Also das ist kein Problem. Und mit dem Hausbau, das haben wir uns schon mal eher überlegt, bevor das klar war mit Corona.
Ja, ja klar, also so schnell klappt das meistens.
Nee, Grundstück war halt noch da und bei uns hier. Und dann muss ich auch sagen, dass meine Schwiegereltern sowohl als auch meine Eltern uns da echt stark unterstützen. Und ja, da haben wir jetzt einfach gesagt, nach dem Ironman Wisconsin letzten Jahr im September, dass wir da anfangen mit dem Hausbau. Und das war natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen länger geplant schon vorher dann, aber meine Eltern haben halt so eine Baumaschinenfirma, also auch Vermietung und Verkauf und so, und da hatten wir halt immer Baumaschinen da, konnten da ohne großen finanziellen Einsatz die Baugrube ausheben und die ganzen Rohre verlegen und ja, was da alles dazugehört. Das haben wir alles selber gemacht. Der Winter war zum Glück nicht so kalt. Ja, Keller gebaut und der ganze Rohbau steht, das Dach ist drauf und ja, jetzt sind wir gerade dabei, noch das Dach zu decken. Das haben wir halt quasi alles selber gemacht, jetzt so mit ein paar Freunden und ja, alles so ein bisschen in Eigenregie. Da ging schon wirklich viel Zeit drauf und das kam mir dann schon entgegen, muss ich sagen, dass da jetzt keine Wettkämpfe zusätzlich noch anstanden. Die Form war zwar gut, also ich konnte auch immer noch gut trainieren, halt ein bisschen weniger, dafür vielleicht auch ein bisschen intensiver teilweise. Da gab es dann wieder so ein Trainingslager zwischendurch, wie jetzt in Italien oder so, wo man dann auch mal viele Umfänge wieder gemacht hat. Also die Form an sich ist wirklich eigentlich erstaunlich gut, aber wenn man jetzt die Doppelbelastung noch hätte und man wüsste jetzt, oh, da ist jetzt wieder ein Wettkampf, in 3 Wochen muss ich da hinfliegen und da will ich gut sein und man macht sich diesen psychischen Stress dann natürlich auch noch. Also ist ja dann der Job natürlich, ne? Also man will ja unbedingt auch dann zeigen, was man kann. Dann glaube ich, das wäre da zu viel gewesen. Also das hätte ich dann nicht hinbekommen. Nicht so in dem Maße. Also dann hätte es halt viel länger gedauert, auch mit dem Ausbau.
Mhm. Und du bist jetzt quasi, du bist schon 36, ich kann mich noch 35 nennen. Du planst schon noch ein Profijahr, oder? Also.
Na, wir haben ja spät angefangen, Boris. Ja. Also, wir sind vielleicht 36 auf dem Papier, aber rein in Leistungssportjahren gerechnet sind wir ja, also mit Frodeno verglichen sind wir ja gerade mal 18 oder so, ne? Ich plane schon noch so 2-3 Jahre, würde ich schon gerne noch machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich halt den perfekten Wettkampf, so viel, wie man das ja immer so schön sagt, noch nicht gezeigt habe. Und das würde ich schon gerne irgendwie nochmal hinkriegen, dass das wirklich so alles zusammenpasst. Also letztes Jahr in Wisconsin hatte ich schon ein super Schwimmen, ein sehr gutes Radfahren, aber beim Laufen habe ich dann wieder so ein bisschen nicht das zeigen können, was ich dann vielleicht noch drauf gehabt. Und ja, da bin ich schon relativ nahe dran gewesen, jetzt wieder ein paar Mal. Das würde ich schon gerne irgendwie nochmal auf die Straße bringen.
Naja, und dafür hast du ja quasi jetzt die Voraussetzung geschafft. Wenn das Haus dann quasi fertig ist, dann kommst du immer schön entspannt nach Hause, in die eigenen 4 Wände.
Das ist der Plan, ja.
Bevor ich die fiesen AB-Fragen stelle, hast du dir 2 Gegenfragen überlegt?
Gegenfragen, also was ich schon immer von dir wissen wollte?
Ja, genau.
Also eine Frage, oder eine Frage, die mich wirklich interessiert, weil ich da selber auch so manche Verbindungen habe. Hast du so ein schönstes Trainingslager in Verbindung mit einem richtig guten Rennergebnis danach, wo du sagst, hey, da habe ich alles richtig gemacht und das war einfach perfekt? Und was hast du da vielleicht spezieller gemacht oder was anders gemacht? Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich würde halt schon sagen, dass das beste Wettkampfergebnis, wo ich im Trainingslager halt auch viel richtig gemacht habe, war dieses dritte Platz Patrick und 7. Platz Boris auf Hawaii. Mhm. Da, wo wir uns dann danach gesehen haben.
Okay. Und da hat es halt im Training schon das Gefühl, dass da alles perfekt läuft quasi, oder?
Ja, also man muss sagen, dass ich ja dann schon zum zweiten Mal in Texas war und einfach schon viel wusste, wie das da funktioniert. Und die Abläufe waren halt einfach schon so gut. Ich wusste, wie lange ich in Texas sein wollte. Also quasi diese, ja, knapp 3 Wochen etwa und dann 10 Tage vorher auf Hawaii, wo ich mich dann so ein bisschen einfinden kann. Und das war quasi so in der Endphase mit Peter, wo ich halt einfach, wo wir einfach quasi super zusammengearbeitet haben, wo quasi das System Boris Stein, Peter Sauerland einfach so auf ihrer Höchstphase war, wo das halt einfach super funktioniert hat, vieles bei mir. Dann kam halt noch hinzu, dass Katharin dann tatsächlich Rennen ist Samstag, ne? Also ist sie quasi freitagsabends eingeflogen worden, also Ferien begannen. Mhm. Und wenn Katharin kommt, funktionieren bei mir Rennen meistens sowieso nochmal einen Tick besser. Und ja, das ist halt einfach so, da hat halt einfach vieles gut funktioniert, ne?
Das ist cool, ja. Also das, also ich kenne, ja, habe das halt von mir auch so, dass du so Verbindung hast. Wenn es halt einfach gut läuft, wenn man auch mit coolen Leuten vielleicht zusammen ist und dann schon das im Gefühl hat, das kann nur gut werden, so, ne? Aber es kann eigentlich nichts schief gehen, also man hat halt so eine Kraft oder so eine innerliche Ruhe trotzdem. Aber das ist auch eigentlich schon die gute Überleitung zum zweiten Punkt. Die innere Ruhe, die strahlst ja auch im Trainingslager immer aus. Und was ich bei dir noch nicht erlebt habe, Boris, also ich habe schon mal erlebt, dass du ein bisschen kaputt warst, aber ich habe nie erlebt, dass du deinen Trainingsplan nicht umsetzen konntest. Deshalb die Frage, gab es das schon mal? Und wenn ja, wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn es wirklich mal überhaupt gar nicht läuft? Also jetzt mal ab, keine Verletzung oder so, sondern wirklich, wenn du jetzt so merkst, ich habe ein bisschen Hungerangst oder ich kann jetzt einfach nicht weiter, ich kann diese Einheit nicht umsetzen. Gab es das überhaupt schon mal bei dir, oder?
Ja, klar gab es das schon. Also sind alle keine Übermenschen. Meistens ist es halt einfach ein Warnhinweis, ne? Also wenn die Trainingsinhalte, von denen ich normalerweise ausgehe, dass die funktionieren, wenn die nicht funktionieren, obwohl ich top motiviert bin, dann bin ich einfach drüber, dann brauche ich Erholung. Und selbst wenn ich denke, dass es halt an der Motivation liegt, dass ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich halt anders drüber, dann bin ich halt mental drüber. Okay. Und bei mir spielt das meistens ineinander mit rein. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich halt gute Beine in Anführungszeichen, wenn es sowas gibt, hatte und dann gesagt habe nach dem zweiten von drei Intervallen, nee, jetzt habe ich ja keinen Bock mehr. Sondern es ist eher so, dass das so ein klares Anzeichen für mich für Übertraining ist. Und das versuche ich einfach sensibel wahrzunehmen. Und dann melde ich das meinem Trainer zurück und sage, ging nicht. Mhm. Und dann bauen wir meistens dann halt was um.
Bloß jetzt für die Zuhörer vielleicht kurz die Aufklärung, warum ich das frage. Also es gibt halt Trainingslager mit Boris, da kann es schon mal passieren. Da fährt man in einer Gruppe mit, ja, unter anderem Patrick und ein paar anderen auch echt guten Radfahrern. Und dann kommt der Boris und sagt, ja, Jungs, nehmt's mir nicht übel, aber das ist mir jetzt ein bisschen langsam. Ich fahre woanders lang alleine zurück. Und das ist, da merkt man halt, wie strukturiert du zum einen bist, dass du halt die Werte immer ganz genau einhältst und wie du das auch wegsteckst, dieses Training, also wie hart du zu dir selber halt bist. Und deswegen war die Frage so, wie gehst du damit um, wenn es vielleicht doch mal nicht so passt? Aber gut, habe ich jetzt verstanden.
Das klingt jetzt so, dass mir Alleinfahren wehtun würde. Also klar, das tut mir auch schon mal weh. Aber ich fahre auch schon manchmal gerne alleine. Klar, ich fahre auch gerne in der Gruppe und wenn's passt, ist alles gut. Aber wenn man, also zumindest mal seitdem ich ein Leistungsmesser habe, dann sehe ich halt, was da drauf steht, wenn ich nicht vorne in der Gruppe fahre. Und dann werde ich halt hin und wieder schon mal unruhig. Und dann denke ich mir...
Ja, das trifft es unruhiger.
Nee, ist ja, gut. Es ist halt auch so, ich stelle dir bei den AB-Fragen bestimmt noch die Frage nach dem Kaffee und nach dem Tankstellenstopp. Das ist ja so meine Standardfrage. Und dahinter steckt ja, dass ich einfach versuchen will, meine Trainingszeit optimal zu nutzen. Und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, dass wenn man im Trainingslager bist und da trainierst, hast du mir auch schon mal erzählt, dass du im Trainingslager auch ein bisschen anders trainierst als zu Hause, wo du halt einfach zu Hause, es ist halt einfach so, dass wenn ich trainiere, bin ich halt einfach nicht zu Hause, habe ich keine Zeit für meine Familie in Anführungszeichen und dann will ich halt effizient trainieren, damit ich halt in der freien Zeit mit der Familie verbringen kann. Irgendwie kann ich das im Trainingslager nicht hundertprozentig abstreifen. Und dass ich dann sage, ja, heute ist mir egal, ich habe zwar nur 4 Stunden draufstehen, die sollen so und so hart sein, und dann fahre ich die halt ein bisschen lockerer und fahre dafür 5. Irgendwie, das kann ich irgendwie nicht mit mir, also da kann ich schlecht umschalten.
Ja, das finde ich auch ist ja auch eine positive Eigenschaft, dass man das so abarbeiten kann, diesen Plan so durchziehen und dass man so hart ist zu sich selbst, so, das finde ich schon auch, ja, bemerkenswert.
Da schwingt irgendwie sowas Negatives mit,
hart nee, zu gar selbst. Also, nee, bist du hart zu dir. Also bei mir ist es ja, wie du schon gerade gesagt hast, zu Hause ist auch so, oder wenn ich jetzt 4 Stunden Rad fahre, dann halte ich zwischendurch nicht an. Da mache ich auch meine Intervalle zwischendurch und weiß ich nicht alles, aber wenn ich jetzt in der Gruppe irgendwo dann fahre und ich fahre da auch mal eine halbe Stunde hinterher, dann ist es halt so, dann nehme ich das jetzt nicht so übel oder finde ich es jetzt nicht so schlimm oder da ist Fahrer vielleicht vom Trainertyp her jetzt auch nicht so, der dann sagt, ja, das war scheiße, sondern sagt, okay, das ist dann halt, ist halt mal eine lockere Ausfahrt gewesen, das ist halt okay, da gibt es jetzt so die genauen Vorgaben immer jetzt bei jeder Einheit, ne? Wie es vielleicht bei dir der Fall ist, wo du dann doch mehr, viel wissenschaftlicher trainierst und das finde ich überhaupt nicht negativ, sondern wirklich positiv, dass du das so durchziehen kannst, auch vom Kopf her und immer so, das kannst halt, also das, da musst du schon hart sein dafür.
Ja, ich hatte mit Patrick auch schon die Diskussion und zwar, also was jetzt quasi für die Verletzungsprophylaxe besser ist, ja, ob man jetzt sagt, ich fahre 4 Stunden in meinen Bereichen, ja, also trainiere quasi diese 4 Stunden möglichst optimal auf Grundlage. Oder ich fahre halt 5 und muss mich dafür halt, sagen wir mal, nicht so die ganze Zeit konzentrieren. Lass auch mal die Gedanken streifen und so. Ich gebe zu, dass es manchmal so ist, dass mich sowas halt auch ein bisschen stresst, so im Training. Also jetzt, ja, ich will schon dann die perfekte Einheit haben. Und dann, wenn dann irgendwie so eine blöde Ortsdurchfahrt kommt und dann fährt halt irgend so ein Vollidiot vor mir auf die Straße und ich muss bremsen und dann verliere ich wieder 1 Watt, ne? Mhm. Und dann muss ich danach wieder 10 Minuten schnell fahren, damit ich wieder die 2 Watt plus gemacht habe. Also es ist jetzt nicht immer, aber es kann schon mal sein, dass mich das auch stresst und da bin ich einfach auch halt, muss ich halt einfach sagen, da bin ich jetzt noch nicht zu einer endgültigen Weisheit gekommen, aber ich glaube halt, bin halt eigentlich schon der Überzeugung, dass halt 4 Stunden quasi optimal trainiert, das heißt ja quasi schon optimal, ne? Mhm. Dass das vielleicht auch so ein bisschen aus verletzungsprophylaktischer Sicht vielleicht ein bisschen besser ist, als 5 Stunden rumgegondelt, was vielleicht denselben Trainingseffekt hat.
Mhm, na gut. Wichtig ist immer, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man selber davon überzeugt ist halt, ne? Dass man das Richtige tut.
Ja, und ganz bisschen auch, dass man halt Spaß dran hat. Und ich habe halt auch schon mal Spaß dran, wenn da die richtige Wattzahl auf dem Tacho steht.
Hm. Ja, das kenne ich auch von zu Hause. Nee, Trainingslager auch, klar. Da gibt es ja auch Einheiten, die man dann alleine durchzieht oder so. Oder selbst in Gruppe kann es ja auch hart sein, ne?
Ja, klar, und da kann es ja auch ganz anders hart sein. Also, was ich halt auch ziemlich selten mache, ist quasi so, also mir gehen halt die Pferde nicht durch. Sozusagen. Mhm. Also, da kann ich mich in meiner Karriere als Triathlet vielleicht an 3 Mal erinnern, wo mir im Training, wo er dann irgendwie an mir vorbeigefahren ist und wo ich gedacht habe, jetzt muss ich es dem aber mal zeigen. Also, also dieses Jahr ist mir zum Beispiel einmal passiert, das war aber halt in der Corona-Zeit, das tat dann auch nicht weh, das war hier so eine Ape, die an mir vorbeigefahren ist in so einem flachen Tal. Mhm. Und da wollte ich dann doch da mal dranbleiben, mal gucken, wie lange das geht.
Und ging?
Das ging schon relativ lange, du hast ja da einen ganz guten Windschatten hinten dran.
Schön.
Und mehr als 50, 45 fährt die auch nicht.
Na gut, da brauchst du gar keinen Windschatten eigentlich, ne?
Ja, naja, auf dem Straßenrad, schade, da bin ich halt nicht. Okay, AB-Fragen zum Abschluss. 21 Stück, du hast 2 Joker.
AB, klar mich kurz auf, bitte.
Aha, du hast meinen Podcast noch nie gehört.
Ja, muss ich jetzt leider sagen, ich hatte echt durch diese Hausbauzeit und so, ich noch nicht die Möglichkeit jetzt gerade, mir das anzuhören.
Ja, das trifft sich perfekt. Dann kennst du die Fragen auch noch gar nicht, weil manche wiederholen sich halt. Also ich nenne dir Begriffspaare und du musst dich immer zwischen dem einen oder anderen entscheiden. Auf der Hochzeit macht man das zum Beispiel schon mal.
Ja, doch, so. Ja, kenne ich. Hm.
jetzt hast du deine Frau nicht dabei. So, was weiß ich, wer macht die Wäsche zum Beispiel? Und dann musst du sagen, ich oder meine Frau.
Ich nicht.
Ja. Ja. Also Wäsche ist so, also ich stelle die Waschmaschine an, bringe die Wäsche auch schon mal raus, aber zusammenlegen bin ich halt ganz schlecht. Und das mache ich auch ziemlich selten. Also auch nur eher im Trainingslager. Aber sonst mache ich schon ziemlich viel Hausarbeit. Na gut, ist ja auch egal. Habe ich mich mal wieder selbst gelobt.
Schön.
Hm. Ja, genau. Also es gibt dann halt 21 dieser Begriffspaare. Und musste ich immer zwischen einem der beiden entscheiden. Und bei zweimal, da kannst du einfach weiter sagen, wenn du dich da quasi nicht entscheiden magst.
Okay.
Ja. Morgenlauf oder Abendlauf?
Morgenlauf.
Rolle oder Regenfahrt?
Regenfahrt.
Laufband oder Regenlauf?
Laufband.
Laufband oder Rolle?
Laufband.
Rennrad oder Mountainbike?
Rennrad.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Zeitfahrrad.
E-Bike oder gar kein Bike?
E-Bike.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Tankstellenstopp.
Nach Gefühl oder nach Watt?
Nach Watt. Inzwischen schon, ja.
10-Minuten-Intervalle oder 1 Kilometer All-Out?
10 Minuten.
Trikottasche oder Oberrohrtasche?
Trikottasche.
Kurze oder lange Socken?
Inzwischen auch schon manchmal lange, ja.
Mallorca oder Kanaren?
Mallorca.
Rot oder Frankfurt?
Rot muss ich nochmal machen.
Laufrekord oder fastest Bike Split?
Dann zweites natürlich, schnellste Radzeit, die zählt.
Effizient oder großer Motor?
Großer Motor.
4- oder 6-Zylinder?
6-Zylinder.
Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
Richtgeschwindigkeit.
10 Podien oder 1 Sieg und 0 Podien?
1 Sieg.
Und 0 Podien?
Und 0 Podien, ja.
Das gehört dazu. Drafting oder Werbung für Bahrain 13?
Oh, die ist böse, Boris.
Ja, darfst du ja zweimal weiter sagen.
Dann muss ich weiter sagen. Da kann ich mich für nichts entscheiden.
Patrick oder Boris?
Weiter. Boris, sag mal. Kann ich so, da nicht.
Das waren 21 Fragen.
Gut, dass ich mir die zweimal weiter aufgehoben habe, du.
Ja. Also Patrick oder Boris habe ich schon mehrmals gestellt. Mhm. Und viele haben da ihr Fähnchen in den Wind gehalten und Boris gesagt. Aber da finde ich ehrlich, dass du dich da gar nicht entscheiden musstest. Das ist ja auch sehr erfrischend. Und dich einfach, um mir zu schmeicheln, da Boris sagst.
Ja, das ist schon, also ich mag Patrick schon auch sehr, ne? Aber dich mag ich auch, Boris. Und ich würde jetzt auf keinen Fall dir jetzt in den Rücken fallen, während du mich interviewst. Oder wir miteinander sprechen.
Ja, und Patrick kennst du ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns ja quasi eigentlich nur durch ihn kennengelernt.
Du eigentlich nicht? Also wir kennen uns eigentlich fast genauso lange. Das kennst du gar nicht, die Story, oder?
Nee, erzähl mal die Story.
Ganz kurz, das geht nur ganz kurz. Eben 2016 Hawaii, als wir diese Party da hatten mit beim Patrick und uns da ja eigentlich kennengelernt haben. So ein bisschen, zumindest. Also du warst ja schon ein bisschen angetrunken, ich natürlich nicht. bei dem Rennen, am Morgen des Renntags, habe ich eine Reifenexplosion gehabt quasi. Also es ist wirklich richtig...
Ah, ich kenne die Story, ja, sehr gut.
Richtig detoniert in der Wechselzone, eine Stunde vorm Start oder was weiß ich, vielleicht waren es auch 1,5 Stunden. Und du, gut, also die Wechselzone da nicht kennen, das ist wirklich richtig eng beieinander alles. Und ich hatte halt die Nummer 25, weil ich in dem Jahr gut Punkte gesammelt habe. Und Patrick hatte, würde ich sagen, da stand irgendwo ganz am Rand. Also auf jeden Fall, ich stand ziemlich in der Mitte drin, neben mir Timo Pracht und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht. Also es waren auf jeden Fall gut alles bekannte Leute, ist klar. Und da gab es ja diese Detonation, diesen Knall in der Wechselzone, den keiner hören will. Alle checken ihre Reifen, weil es so laut war, es hätte wirklich jeder sein können. Und ich bei mir auch, scheiße, also völlig, völlig kopflos, ne? Hinterrad, Luft runter, was mache ich jetzt? Alle so, erstmal hast du so gesehen, entspannt, ist nicht bei mir, Glück gehabt. Die Scheuklappen wieder aufgesetzt, wieder um ihr eigenes Zeug gekümmert. Und da kam Patrick aus der anderen Ecke der Wechselzone, also jetzt nicht so weit, ne? Vielleicht 20 Meter, zu mir wir haben uns vorher wirklich nicht gekannt, wir haben uns nur gegrüßt vielleicht mal oder so, aber nie so richtig miteinander gesprochen. Und meine Markus, sei doch froh, dass es jetzt passiert. Viel schlimmer wäre es doch, wenn es dann im Rennen passiert. Da vorne ist gleich extra ein Mechanikerzelt, das ist extra für uns Profis. Da gibst du einfach das Rad ab und die kümmern sich drum. Ja, genauso ist es dann auch gekommen. Ne? Die haben dann innerhalb von ein paar Minuten da mir einen neuen Mantel draufgezogen, einen Schlauch reingemacht. Und also der Mantel war richtig aufgeschlitzt, also richtig so längs, über 5 cm. Also habe ich auch noch nie gesehen, seitdem und vorher nicht. Und komisch auf jeden Fall. Ja, und da haben sie es halt einen neuen draufgezogen, war alles entspannt und ich habe dadurch halt 5 Minuten verloren vielleicht. Ne? Und das habe ich ein paar Tage echt hoch angerechnet, weil er war so entspannt in dem Moment und so in sich gekehrt irgendwie, also voll easy drauf. Und in dem Moment hätte er wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass er kurz danach Dritter wird. Und das habe ich mich auch einfach, ich glaube, bei Facebook oder so bedankt bei ihm, dass er mir das so, dass er, hat mir zwar für das Rennen jetzt an sich nicht so viel gebracht, aber für die Situation schon, dass er mir da so quasi geholfen hat. Und da hat er mich ja dann daraufhin erst eingeladen zu seiner Party. Hat gesagt, hey, du hast so einen Scheißtag, komm doch vorbei, vielleicht können wir ein Bierchen trinken und dann geht es danach wieder besser, so ungefähr. Ne? Das beschreibt eigentlich auch ziemlich gut, was Patrick halt eigentlich für ein Typ ist. Ne? Der wird ja oft mal so ein bisschen anders dargestellt vielleicht, aber ist halt wirklich schon ein feiner Kerl. Ne?
Ja, und noch bewundernswerter ist halt, also klar, das würde ich auch unterschreiben, und genauso bewundernswerter ist halt auch, wie zumindest mal äußerlich gelassen der vor den Rennen immer ist. Ne? Also
stimmt.
Ich weiß jetzt nicht, ob es dann, wenn es letztes Jahr, wo es ihm so schlecht ging, ob er da auch so gelassen war, also sah nicht ganz so gut aus, aber dass man dann quasi noch klare Gedanken fassen kann und dass es ihm dann halt wichtig ist, dass halt auch die Stimmung gut ist und zwar nicht nur bei ihm, sondern bei anderen auch.
Mhm, genau. Also ist auch, also ich wäre selber in dem Moment, glaube ich, auch so gewesen, wie zum Beispiel Timo Bracht, der da halt daneben stand und einfach bloß durchgeatmet hat und gedacht hat, pff, bloß gut, mich hat es jetzt ja nie getroffen, ne? Weil du ja im Gedanken ja gar nicht bei dem anderen Typen da bist, du bist ja einfach bei dir so, ne? Und du willst ja jetzt für dich alles perfekt vorbereiten. Aber dass man da jetzt noch zu dem anderen hingeht und sagt, hey, ist alles entspannt, bleibt cool, ist da alles gut, das ist schon, also das hat mich schon immer noch, also beeindruckt mich immer noch. Und genauso ist er jetzt immer noch, also da tun die zwei Hawaii-Sieger oder was, also tun auch nichts zur Sache. Ist einfach ein super Typ.
Ja, und dann, da war ja quasi auch schon jemand, das darf man nicht vergessen. Nicht, dass es jetzt auf einmal heißt, dass sich dadurch irgendwas verändern müsste. Ich muss noch auf zwei Fragen eingehen, weil das Publikumsfragen waren, beziehungsweise Zuhörer, beziehungsweise Zuhörerinnen-Fragen. Und zwar, das möchte ich schon mal lobend erwähnen, also wenn quasi Zuhörer oder Zuhörerinnen irgendwelche Gäste haben wollen, ne, oder irgendwelche Ergänzungen hier, können die immer damit kommen. Und die eine war Trikottasche oder Oberrohrtasche. Auf die möchte ich dann doch kurz nochmal eingehen. Du hast dich natürlich für Trikottasche entschieden und da würde ich auch immer sagen. Also eine Oberrohrtasche, zumindest beim Training, würde ich ja nie fahren. Mhm. Sei denn, ich fahre mehr als 300 Kilometer dann, und habe noch ein Zelt dabei. Dann kann man schon mal ein bisschen mehr mitnehmen. Und es gibt ja jetzt auch total viele, die so Täschchen am Lenker fahren, ne? Also auch schon auf kürzeren Etappen habe ich das mal gesehen. Das ist schon irgendwie verrückt. Und beim Speedmax ist ja sowieso so, dass man quasi da im Wettkampf zumindest mal eine feste Konstruktion hat, was sogar ziemlich sinnvoll ist, weil ich mal gehört habe, dass wenn man die Gels einfach so aufs Oberrohr klebt, dass das quasi so das aerodynamisch Schlechteste ist, was man machen kann. Mhm. Also nicht, dass wir die Gels meistens sowieso in der Flasche alle so schon drin haben, aber meistens habe ich doch immer noch so eins als Backup dabei.
Ich auch. So, als fürs gute Gewissen.
Und die zweite Frage war dann kurze oder lange Socken. Ja, also mittlerweile bin ich ja auch quasi hier so ein Yuppie, der oft eher lange Socken trägt. Wobei es natürlich auch, man es natürlich auch übertreiben kann, aber ich finde, letztlich soll jeder tragen, womit er glücklich ist. Also so mega cool ist es ja quasi auch nicht, noch eine Kante zu haben. Ne? Also ich habe halt jetzt, wenn es halt gerade jetzt in St. Moritz, da ist ja die Höhensonne, da, obwohl ich halt den ganzen Sommer hier auch viel Rad gefahren bin und schon ziemlich braun war, habe ich da mir tatsächlich dann nochmal eine neue Kante geholt. Und die ist jetzt quasi da, wo die Socken aufhören.
Schön.
Ja.
Na gut, bei deinen langen Beinen kann das auch schön aussehen, Boris.
Ja, ich weiß nicht. Ja, mega gut, das war's heute mit Markus Topfschke. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas von mir, also irgendwelche Ergänzungen zu diesem Podcast habt, immer gerne über die Medienkanäle. Markus, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, Boris. Ich freue mich auf das nächste Trainingslager mit dir. Jetzt habe ich ja gehört, du kannst gut Wäsche waschen auch noch. Da kannst du mich nicht nur bekochen, sondern auch noch Wäsche waschen. Das wird richtig gut für mich.
Naja, den Kram in die Waschmaschine tun. Ich glaube, das kann jeder. Man muss nur halbwegs sortieren, ne?
Ja, das gibt schon die ersten Probleme.
Ich glaube, so viel rosa Unterwäsche hast du jetzt nicht, dass da irgendwas schief gehen könnte.
Ja, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
Ah, genau, rosa Unterwäsche. Stopp, stopp, wir können noch nicht aufhören.
Oh.
Hast du noch eine Minute?
Immer.
Das klang jetzt gerade so, ich bin eigentlich quasi schon um die Ecke.
Nee, nee.
Und zwar bist du ja Protagonist in einem Buch, das heißt Mein erstes Mal. Und das passt ja zur rosa Unterwäsche. Und da gibst du quasi Tipps zum ersten Mal.
Ich?
Ja.
Nee.
Doch.
Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Das erste Mal war der Weg zum meine skurrilen Geschichten zum Ironman Frankfurt von einem Reporter vom Tagesspiegel.
Ah.
Und der hat daraus ein Buch gemacht.
Der hat ein Buch geschrieben, das wusste ich nicht.
Also er hat wohl diese Artikel.
Ey, das habe ich komplett verdrängt. Aber jetzt, wo du sagst, ja.
Und da gibt es so halt Tipps. Und ein Tipp war, der ist mir neu, dass du zu Beginn des Laufparts keine Sonnencreme dir aufträgst. Das kannst du den Zuschauern nochmal kurz erklären. Und natürlich, also falls du den anderen noch irgendwelche Tipps zum ersten Mal geben möchtest, ne, kannst du die jetzt auch loswerden.
Wichtig ist immer viel Vaseline.
oder halt keine Sonnencreme. Und jetzt erklär mal, warum keine Sonnencreme.
Ja, das wüsste ich jetzt auch gerade mal gar nicht. Also inzwischen gibt es ja richtig, ich weiß gar nicht, wann hat er mich denn gefragt? Das muss doch auch schon mindestens 10 Jahre her sein. Also ich hatte schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Sonnencreme. Zumindest habe ich es darauf geschoben. Und da hat mir irgendein Arzt oder Doktor irgendwas gesagt, dass das komplett die Poren verkleben kann, wenn du zu viel drauf tust von dem Zeug, was halt dann nicht für Sport gemacht ist. Und die Haut dann quasi nicht atmen kann. Du kannst halt auch nicht schwitzen oder da gibt es halt so wahrscheinlich Zeug, was nicht so gut geeignet ist, aber da will ich mal jetzt meine Hand ins Feuer legen dafür, für diese Auskunft.
Also genau, das war auf jeden Fall die Auskunft, die du damals gegeben hast und ich bin auf jeden Fall jemand, der auf tausende Bildern, wo ich so ein Kilo Sonnencreme auf dem Arm habe.
Ja, optimal ist das glaube ich nicht, wenn man zu viel dann halt drauf schmiert, ne?
Ja, und Patrick hat mir mal den Tipp gegeben, dass er sich schon am Abend vorher mal eincremt. Weil sich das dann so richtig einzieht, aber ich habe so die Befürchtung, da kann ich nicht schlafen, wenn ich halt quasi so in Sonnencreme eingelegt bin.
Müsste man einfach vielleicht vorher mal ausprobieren, ne? Ob man da,
also ja, müsste man irgendwann anders ausführen. Aber, ne? An alle, die Sonnencreme auflegen wollen, bevor ein Wettkampf kommt, nochmal drüber nachdenken, ob diese Sonnencreme dafür auch geeignet ist. Und wenn man von jemandem Tipps zum ersten Mal haben will, dann sich an Markus Tomschke wenden. Vielen Dank, Markus.
Immer wieder sehr gerne.